Der GameTube Talk. Heute Folge 19. Unsere Lieblingsentwickler LucasArts.
Herzlich willkommen zu einer neuen Runde GT Talk. Hallo Daniel.
Hi Martin.
Und heute reden wir über LucasArts.
Jetzt dachte ich, jetzt kommt eine Einleitung, die erstmal so umschreibt, was wir vorhaben, aber ja. In medias res, wir reden über LucasArts. Warum?
Ein Weltengemälde, wo den Leute raten müssen, was das Thema ist. Sie wissen ja schon, was das Thema ist. Das steht ja im Titel. Ist nicht so schwer. Bisschen überraschend ist es doch. Ursprünglich hatte ich die Idee, ich weiß gar nicht mehr, wie ich drauf gekommen bin, einfach so über unsere Lieblingsentwickler zu sprechen. Ich hatte schon so ein bisschen im Kopf, so retromäßig, so ein bisschen unsere Lieblingsentwickler von früher. Bei irgendeinem Gespräch kam ich drauf, dass es früher mal so Entwickler gab, von denen man unbesehen jedes Spiel kaufen konnte. So eine Zeit lang immer. Es gab dann.
Da würde ich ganz schon mal abgefallen. Möchte ich schon mal ganz kurz widersprechen. Also, und mit dem Widerspruch gebe ich dir umso mehr recht. Das waren nämlich die Entwickler, wenn die mal was rausgehauen haben, was dann nicht absolut obersuper war, sondern nur eine 84 oder so. Dann war das so komisch oder so merkwürdig. Und man hat sich gedacht, so, was haben wir denn jetzt los? So,
hä? Was, Full Throttle, nur ein sehr, sehr gutes Spiel?
Ja, ja. Oder oder Night, ja gut, Night Shift vielleicht jetzt nicht. Oder bei einem anderen Entwickler, Cyber Mage von Origin zum Beispiel. So, what?
Was ist das hier? Ja, es gab aber egal. Früher so Entwickler, gucken, ob es die heute auch noch gibt, keine Ahnung, wo man halt fast unbesehen jedes Spiel
BioWare
konnte, weil man wusste. Weil man wusste, so einmal der Geschmack trifft es halt und die Qualität halt auch. Aber dann sind wir irgendwie, oder du bist so ein bisschen drauf gekommen, dass du ein bisschen mehr in die Tiefe gehen möchtest. Und nicht nur eben so sagen, LucasArts und das war's, sondern ein bisschen vielleicht mehr drüber reden möchte. Einen Disclaimer möchte ich ganz gerne vorne wegbringen. Mal gucken, ob der zutrifft, werden wir jetzt feststellen. Aber es gibt natürlich auch einige andere Gaming-Podcasts da draußen, einige, die sich auch speziell nur auf so Retro-Sachen konzentrieren, wie zum Beispiel der supere Podcast Stay Forever. Wir werden jetzt nicht ganz so in die Richtung gehen. Ich glaube, wir werden halt schon, wir haben uns tatsächlich mal ein bisschen vorbereitet, was wir sonst für Podcasts, merkt man zwar nicht, aber wir machen das sonst nicht so sehr.
Ich habe mich nicht vorbereitet, ich bin in dem Fall Gunnar, du bist Christian.
Wir werden uns ein bisschen mehr so an persönlichen Erlebnissen und Anekdoten, vielleicht nicht mal so sehr, aber so Erinnerungen entlanghangeln und haben jetzt nicht so das fette Dossier angelegt, das machen andere besser. Aber trotzdem war eben irgendwie die Idee, dass wir dann einen Entwickler mal ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen oder uns genauer daran erinnern, in diesem Fall eben LucasArts.
Das finde ich jetzt gerade ziemlich super, denn ich hätte ungefähr exakt die gleiche Anmod gemacht, außer dass ich am Anfang mehr geteasert hätte, aber also ich hätte gesagt, Jochen Gebauer würde sagen so, ich hätte ja gesagt, aber ich habe es ja nicht gesagt. Ich hätte gesagt, wir wollen mal über früher ein bisschen sprechen und unsere Lieblingsentwicklerstudios von damals. Und eigentlich war der Plan von diesem Podcast, wir reden mal über Lieblingsentwickler. Und dann haben wir so überlegt, ja, jeder drei oder, ja, okay, das ist vielleicht ein bisschen, gerade weil wir dann doch oft ins Plaudern kommen, vielleicht ist jeder einer doch besser jetzt für eine Folge und wir machen dann mal noch eine zweite Folge. Und jetzt sind wir inzwischen schon so weit, dass wir wahrscheinlich schon mit LucasArts, also wenn ich mir jetzt anschaue, was LucasArts alles veröffentlicht hat und wie viel ich davon gespielt habe und du wahrscheinlich auch, müssen wir froh sein, wenn wir hier unter ein paar Stunden rauskommen und genauso mit den anderen Entwicklern, die wir uns vorgeknöpft haben. Das heißt, das ist die erste Folge einer vielleicht nicht super regelmäßigen Reihe, aber zumindest einer Reihe, die bestimmt mehr als nur einen Teil haben wird. Ich kann mir auch vorstellen, dass Michi und Fritz da vielleicht auch mal mitmachen wollen.
Stimmt.
Wir werden vermutlich, also zumindest bei den Entwicklerstudios, die wir im Vorgespräch, also in unseren 3 Sekunden Chat ausgemacht haben, das wird schon alles sehr PC-lastig und auch ein bisschen so die goldenen 90er Jahre sein.
Und Ninja Theory.
Und Ninja Theory, wobei das kein Retro-Entwickler in dem Sinne ist. Ja, genau. Aber wir werden jetzt nicht über, keine Ahnung, Sega Mega Drive, Kultentwickler oder Konami in den 90s sprechen, sondern es wird schon eher, da wir damals PC-Spieler waren, wird es schon eher PC-lastig. Und ich hätte tatsächlich auch zu Stay Forever noch gesagt, wenn jemand ein wirklich ausführliches und hintergrundwissenreiches Konstrukt rund ums Thema LucasArts hören will, da gibt es sogar schon eine Folge, wo es ein bisschen mit dem Niedergang von LucasArts ein bisschen aufgeschlüsselt wurde, was ist da eigentlich passiert und wie es Gunnar und Christian bei Stay Forever immer machen, diese komplette Erklärung, wie eigentlich die Firmengeschichte war, welcher Entrepreneur schon 1981 mit wahnsinnigen Talenten da irgendwie was aus dem Boden gestampft hat und dann mit finanzieller Hilfe von XY. Das wissen wir alles nicht, das haben wir uns auch nicht drauf geschafft, sondern wir haben beide, also ich habe zumindest die Wikipedia-Seite mal geöffnet, das war meine Vorbereitung und ich habe ein gutes Gedächtnis. Das heißt, wir sprechen tatsächlich eher, und das deckt sich jetzt mit dem, was du gesagt hast, aus Spielersicht, wie haben wir denn damals die Spiele von diesem Entwickler wahrgenommen, was haben wir davon gespielt und was hat das hinterlassen? Genau.
Da wirst wahrscheinlich du auch ein bisschen früher starten können.
Ja.
Das, weil ich halt einfach später angefangen habe mit Spielen, irgendwie Anfang der 90er. Und das heißt so, die Vorgeschichte, als die Firma tatsächlich noch gar nicht LucasArts hieß, können wir auch gleich mal drüber sprechen, habe ich gar nicht so richtig mitbekommen. Und auch da ist es dann eher so ein bisschen passiv zu mir gekommen. Erst so richtig so dann gegen Mitte der 90er, so 92, 93, 94, habe ich dann das bewusst wahrgenommen und auch wertschätzen gelernt.
Also,
hat ein bisschen gedauert. So, du hast ja schon vorher LucasArts Spiele gespielt. Gegründet wurde die ja schon 1982. Das habe ich ein bisschen mal nachgeguckt. Und da hieß sie eben nicht LucasArts, wie man später wusste, oder wie sie später hieß, sondern es hat gegründet von Lucasfilm als Tochterfirma von George Lucas.
Der genau.
Auch mit. Und da hieß sie halt Lucasfilm Games. Ich muss jetzt gerade gleich mal nachgucken.
Genau, Lucasfilm Games hieß die. Tatsächlich habe ich den Switch von Lucasfilm Games zu LucasArts mitbekommen und war damals nicht gerade begeistert. Ich dachte mir, was soll das denn jetzt? Was soll denn dieses Logo, was sich später als eins der kultigsten, auch wenn das Wort scheiße ist, Logos von allen herausgestellt hat und auch immer ein bisschen so ein Qualitätsgarant war. Aber mein erstes Lucasfilm Games Spiel war tatsächlich vor 30 Jahren das Grafik-Adventure zum Film Indiana Jones und der letzte Kreuzzug. Das hieß auch Indiana Jones and the Last Crusade, das Grafik-Adventure, zumindest laut Wikipedia. Und das hatte mein Spätzle Thorsten auf einem 286er mit 12 Megahertz. Ich meine noch in der EGA-Version. Ich behaupte auch, dass von den frühen Lucasfilm oder dass von den wichtigen Lucasfilm-Adventures die EGA-Version eigentlich die entscheidende ist. Kommen wir später noch zu. Das allererste, was in diese Reihe fällt, Maniac Mansion, was eher so ein C64-Amiga-Ding war, habe ich dann erst später gespielt und bin da nicht mehr so ganz reingekommen und Zack McCracken auch. Ich dachte lange, Zack McCracken wäre das erste gewesen, komischerweise, und Maniac Mansion das zweite, aber ja, los ging alles vor 30 Jahren mit Indiana Jones and the Last Crusade und dazu gleich die erste Anekdote. Das Spiel kam, ich war da, vor dem Spiel kannte ich Indiana Jones gar nicht. Es war quasi, also das war so,
echt?
Nee, das war damals quasi dieses, also es war halt eins der besten Spiele damals, alle haben es total gefeiert, wir haben es 500 Mal durchgespielt, wir haben Szenen nachgesprochen auf dem Pausenhof, Biff der Schläger, was auch immer. Fuck. Ja. Und die Movie-Franchise, hätte ich jetzt mal gesagt, die Filmreihe Indiana Jones war uns damals eigentlich nicht geläufig. Also es war nicht so, dass wir da unbedingt ins Kino wollten, schon 89, als der Film im Kino war. Das war erst hinterher, denn in dem Jahr 89 startete Premiere, also das jetzige Sky, in Deutschland, wenn ich mich richtig erinnere, oder ein Jahr später. Und die hatten somit als exklusiven Film zum Launch Indiana Jones 3. Und ich kannte da das Adventure schon und ich habe meine Eltern ewig belabert, dass wir doch bitte dieses sündteure Pay-TV uns anschaffen sollen, weil ich unbedingt Indiana Jones 3 sehen muss. Wir hatten damals noch keinen Videorekorder, das heißt, es war die einzige Möglichkeit, endlich diesen perfekten Film zu diesem perfekten Spiel zu sehen. Haben sie aber nicht gemacht. Scheiße. Da musste ich jetzt das Spiel noch ein paar Mal durchspielen. Aber als ich den Film dann Jahre später gesehen hatte, fantastisch. Endlich mal die Filmszenen zu sehen aus zu den Spielszenen.
Ne? Fun Fact an dieser Stelle, die Qualität von Premiere damals war auf den alten Fernsehern schon besser als die vom Skystream heute.
Das ist wahr, also, ja.
Wissen viele nicht, aber naja. So sollen ja auch was lernen, die Leute hier.
Ja.
Also du hast diese ganze Vorgeschichte, diese ganze Startphase von Lucasfilm Games praktisch gar nicht mitgemacht.
Diese,
also,
was hier bei Wikipedia drin steht, zwischen Ballblazer 84 und Strike Fleet 87, habe ich kein einziges Spiel gespielt. Ich habe in meinem Kopf Bilder zu Rescue on Fractalus. Kommt, glaube ich, auch vom Stay Forever Podcast mit diesem Alien auf der Windschutzscheibe. Und Labyrinth ist, glaube ich, ein Adventure, dachte ich, ein Grafik-Adventure. Hier heißt es aber, wechselt erst später in den Grafikmodus. Vorher Text-Adventure. Ich glaube, Labyrinth war dieser Fantasy-Film von Lucas. Ist das nicht der mit Tom Cruise und David Bowie als Koboldkönig? Ich bin mir nicht ganz, ganz sicher.
Von Tom Cruise weiß ich nichts. Also da habe ich jetzt gedacht, dass du das vielleicht so aus Interesse nachgeholt hast. Also ich kann schon mal vorneweg sagen, ich habe von diesen alten Sachen auch später nichts nachgeholt.
Gar nichts.
Irgendwie nie so ergeben. Nee, deswegen steht auf unserer Liste ja immer noch mal Loom, dass ich,
ja.
Was dann ein späteres LucasArts-Game ist, oder LucasFilm-Games, glaube ich noch, war das. Und von den alten Sachen habe ich nichts nachgeholt. Labyrinth war ein Film ursprünglich mit David Bowie.
Ah ja.
Der die Musik gemacht hat, von Jim Henson, der die mit den Figuren und so. Und ich habe gedacht, dass du aus dem Grund, weil du natürlich auch als David Bowie-Fan, dass du da mal irgendwie vielleicht den Film kennst und dass deswegen auch mal das Spiel nachgeholt hast.
Nee.
Was ein bisschen interessant ist, was du gerade meintest, diese Mischung aus Text und Grafik-Adventures, das ist eins mit der frühen Grafik-Adventures, war eigentlich gerade der Witz. Das fängt nämlich als Text-Adventure an, dass du so ganz normal, du bist irgendwie in deinem Zimmer oder in deinem Zuhause und kannst da so ein paar Standardsachen machen. Und geht eigentlich nur darum, dass du dann aus deinem Haus gehst und in der gleichen Straße ist ein Kino. Und dann gehst du zum Kino und kannst dir auch noch Popcorn kaufen und dir eine Eintrittskarte kaufen. Und wenn du dich dann in den Saal setzt, fängt halt der Film an und dann wechselt das aus einem normalen Text-Adventure, kommt dann plötzlich ein Bild. Und das ist natürlich eine total coole Art und Weise, dann das zu wechseln, weil das halt auch mit dem Film-Story, dass du da reingesogen wirst und dann wieder rauskommen musst. Also das war, habe ich... Das ist halt eine coole Sache, aus dem Text-Adventure praktisch, was die normale Eingabeart war zu der Zeit noch und auch ein Adventure zu erleben, gleichzeitig die Story mit reinzunehmen, dass du halt in das Spiel gesogen wirst, indem du halt plötzlich dann auf einer anderen Ebene bist. Indem du halt nicht mehr in der normalen Text-Adventure bist, sondern in dem Spiel drin, was Grafik hat, was damals ja, wo dir fast der Kopf geplatzt ist.
Cleveres Ding, aber ich denke, dass, selbst wenn ich es nachgeholt hätte damals, hätte mich das nicht mehr begeistert. Ich habe auch versucht, also ich bin mit Text-Adventuren ja nie warm geworden. Ich habe danach versucht, also man war halt Grafik-Adventures gewohnt. Also Indiana Jones 3 war das erste, was wir überhaupt alle so mitbekommen hatten. Und dann haben wir alle aufgesogen. LucasArts waren immer ein bisschen geiler als die von Sierra. Hat eigentlich nur die beiden gespielt oder welche, die so ähnlich ausgeschaut haben wie Legend of Kyrania dann Jahre später zum Beispiel. Aber jetzt so Sachen wie, was in den Zeitschriften immer so hochgejatzt wurde, die ganzen Infocom-Sachen oder Legend-Adventures, die habe ich ehrlich gesagt nie so ganz... Also Infocom schon gar nicht, weil mir da immer was gefehlt hat. Legend auch nicht, obwohl die ja immer so Standbilder dazu hatten, weil mir das mit diesem Parser irgendwie zu umständlich war und vielleicht mein Englisch noch nicht so gut war. Aber zweite Anekdote, ich habe auf meinem Amiga damals, weil ich hatte damals noch keinen DOS-PC, ich habe dann Indiana Jones und die späteren Monkey Island und Loom und so weiter 1991 circa auf dem Amiga gespielt. Zuerst, teilweise mit... sehr, sehr vielen Disketten, wie Monkey Island 2 hatte, glaube ich, 12 Disketten oder so. War großer Spaß, die durchzuwechseln. Hab aber auf dem in Basic ein Text-Adventure selbst programmiert mit so ganz einfachen, wenn du dies machst, passiert das, Schleifen. Das war sogar ganz cool und es spielte in einem Haus von einem verrückten Wissenschaftler. Ne? Also da hat mich dann Maniac Mansion doch schon ein bisschen inspiriert dazu. Aber ja, aber mehr hatte ich mehr, ja.
Ne? Ich habe in meinem ganzen Leben nur einen Text-Adventure gespielt. Und das war so ein Erotik-Text-Adventure in der Star Trek. Ich glaube, das war auch eher ein Fan-Projekt.
Ja.
Ich glaube, es war nicht offiziell. Ich weiß es im Nachhinein nicht mehr.
Den hat sich gelohnt?
Im Kopf. Mit Commander Troy. Ich fand es gut damals.
Na dann.
Ich habe ich schon mal erzählt im Let's Play zu Enslaved. Ja, das war eine gute Sache.
Wann bist du denn dann mit LucasArts oder LucasFilm Games eingestiegen? Mit welchem Spiel?
Ja, später erst. Das war Anfang der 90er, hat mein Vater immer einen PC angeschleppt. Und die Spiele, haben wir schon mal drüber gesprochen, wie wir früher gespielt haben und wie das so alles war, sind immer so passiv zu mir gekommen, so vom Schulhof, dass du halt da dann einfach immer so einen Freundeskreis hattest und dann haben Leute einfach Sachen empfohlen oder hatten halt einfach Spiele und du hast die halt kopiert dann. Mhm. Und du hast jetzt nicht aktiv überlegt, ich möchte dieses oder jenes Spiel, du hast verfolgt, was rauskam. Und eine andere Quelle war in Hamburg für mich. Ich habe damals noch in Bremen gewohnt. Und um mal ganz komplett vom Thema abzuweichen, andersrum. Das war ein wie alt war ich denn damals? Da muss ich halt so 11, 12 gewesen sein, Anfang der 90er halt. Und wir hatten eine befreundete Familie in Hamburg. Und der Sohn der Familie, der war so 3, 4 Jahre älter als ich, so 15, 16. Und damit sowieso schon mal obercool, weil mit 12 sind alle, die mit 15, die 15 sind, sind ja schon mal sehr, sehr viel cooler als man selber. Aber es war ein super Typ. Und der hat sich immer mit mir abgegeben, wo ich immer im Nachhinein denke, weiß ich nicht, wenn ich jetzt 15 oder 16 wäre mit so einem scheiß 12-Jährigen, ich hätte gar keine Lust. Mhm. Aber wenn wir bei dieser Familie zu Besuch waren, wir haben uns echt gut verstanden und irgendwie hat das irgendwie gepasst und er war immer super nett zu mir. Und bei dem habe ich dann auch viel Computer gespielt. Und von dem habe ich dann auch einige Computerspiele bekommen. Und von dem habe ich relativ viele Lucasfilm-Games oder LucasArts-Spiele bekommen. Und da auch unter anderem das erste war ein Monkey Island-Spiel. Ich weiß im Nachhinein nicht mehr welches.
Wie, du weißt nicht mehr und welches? Die sind doch so unterschiedlich, das erste und das zweite.
Nee, also rein vom Vibe. Weil die Erinnerung nicht mehr so scharf ist an das Spiel damals.
Ja, okay. Aber an deinen Star Trek-Fanfiction-Erotik-Adventure, da ist die Erinnerung noch tipptopp wahrscheinlich.
Da ist
die
Erinnerung tipptopp. Und X-Wing habe ich bekommen.
Ja, okay, das war aber dann schon, das war dann schon was später, 93.
Ja, genau, so Anfang der 90er, Mitte der 90er. Aber ganz kurz, um das mal, um völlig vom Thema wegzukommen, ein Shoutout an die ganze Familie. Die hören das jetzt natürlich nicht, weil die so einen Quatsch, glaube ich, nicht hören. Aber das ist mit die coolste und beste Familie, die ich kenne. Die Mutter, also der Sohn ist halt der Hammer. Ich sage jetzt keine Namen, aber der Timo ist das halt. War immer so ein cooler Typ. Bei dem war ich tatsächlich jetzt vor 2 Jahren in Thailand. Der wohnt inzwischen in Bangkok. Und da habe ich ihn nochmal besucht und bin ein paar Tage geblieben. Der ist immer noch super cool. Die Mutter ist super cool. Eine der sympathischsten und nettesten und positivsten Menschen, die ich überhaupt kenne. Und warum erzähle ich das jetzt hier nochmal? Weil das witzigerweise deine Freundin mich immer total an die erinnert.
Aha.
Also inzwischen ist natürlich, kenne ich die ein bisschen besser. Und das heißt nicht, dass ich die Meinung geändert hätte. Aber das heißt, das hat natürlich, kennt man einfach sie jetzt einfach so als eigenständige Person halt. Aber am Anfang fand ich sie halt, als ich das erste Mal gesehen habe und das erste Mal irgendwie so einfach nur so ein Gefühl hatte, wie deine Freundin so als Person ist, dachte ich, die erinnert mich total an die Renate aus Hamburg. Und deswegen fand ich von Anfang an super sympathisch, weil er einfach so eine positive
Moment.
Assoziation hatte.
Na gut. Ja,
das ist ja. Das ist einfach total. Das ist so irgendwas.
Erzähl ich ihr.
Super Familie.
Erzähl ich ihr. Das ist wie die Renate aus Hamburg.
Renate aus Hamburg ist eine. Shoutout an Renate aus Hamburg, eine der besten Menschen auf diesem Planeten.
Wie schön.
Naja, auf jeden Fall war ich halt da dann immer zum Besuch und. Weil die in Hamburg gewohnt haben und das von Bremen haben wir meistens, dann waren wir so ein Wochenende da. Die hatten auch, das war auch die Familie, die den Wohnwagen in Ostsee hatte. Da haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen. Oder in dem Podcast über Urlaub drüber gesprochen.
Ah ja.
Urlaub gemacht habe. Und dann deswegen war ich dann auch manchmal länger dann da in Hamburg. Und dann haben wir halt da gespielt. Zum Beispiel eben Monkey Island. Und ich weiß noch, dass ich das zu dem Zeitpunkt gar nicht so richtig verstanden habe, weil ich glaube, dass es auf Englisch war. Mhm. Und dann habe ich immer nur so ein bisschen zugeguckt. Und deswegen war so meine erste Berührungspunkte da mit den, ich glaube, mit den ersten 2 Monkey Island-Spielen, ohne dass ich die richtig verstanden habe, sondern fand immer ganz cool, dass er die da gespielt hat und hat mir ein bisschen was erklärt und wir haben das so zusammengespielt. Und dann haben wir später auch noch Sachen zusammengespielt, das kommt dann noch. Aber wie gesagt, das erste Spiel, was ich dann richtig cool fand und was ich dann auch mit nach Hause genommen habe und zu Hause gespielt habe, war dann Star Wars X-Wing. Und das war so mein erster richtiger bewusster Berührungspunkt mit LucasArts. Und das hieß dann auch schon LucasArts, als es 93 rauskam. Und da war ich halt hin und weg. Das war so ein geiles Spiel.
Da würde ich gerne, bevor wir dann quasi ab unserer Schnittmenge Star Wars X-Wing einsteigen, gerne dann zumindest den Roundup machen, was die Adventures angeht. Denn die haben mich vielleicht wie keine anderen Spiele 1991 und 1992 begleitet und geprägt. Und zwar alle. Also Indiana Jones 3 war das erste. Das war im Prinzip schon das perfekte Spiel. Ich weiß nicht, wie oft ich das durchgespielt habe. Ich glaube, ich könnte es heute noch im Gegensatz zu Fate of Atlantis problemlos ohne Lösung durchspielen. Bei Fate of Atlantis hätte ich, glaube ich, 1-2 Schwierigkeiten. Das habe ich auch sehr, sehr oft durchgespielt. Ist aber halt auch weitaus länger und komplexer. Deswegen wird es da wahrscheinlich ein bisschen haken. Aber Indiana Jones 3 müsste eigentlich noch gehen. Loom habe ich, glaube ich, erst so nebenbei mitbekommen, denn ich habe erst, ich weiß gar nicht, wie das gelaufen ist, die erste PC- oder überhaupt Spielezeitschrift, die ich mir gekauft habe selber, das war die Ausgabe 691 der Powerplay mit so einem Piratencover und die 591 müsste das gewesen sein mit Eye of the Beholder auf dem Cover, hatte ich mir von Thorsten damals ausgeliehen, war quasi mein erster Schritt hin zur Spielepresse und da sind Loom und Monkey Island schon draußen gewesen, waren da wahrscheinlich auch schon im Test bei der Powerplay. Ich kann mich aber erinnern, also ich habe eine relativ deutliche Erinnerung, dass als wir alle schon in die 3 gespielt hatten, dass ich in irgendeiner Zeitschrift rumgeblättert habe und da war der erste Screenshot aus The Secret of Monkey Island, dem neuen Spiel von den Machern von Indie 3, Lucasfilm Games. Und das sah da schon irgendwie so einen Schritt weiter aus. Und da konnte ich mir noch nicht so ganz vorstellen, ja okay, irgendwie mit so einem Piratenszenario, klingt ganz cool, muss ich auf jeden Fall auch spielen. Mhm. Loom ist da ein bisschen durchgerutscht, das war dann erst später, als man quasi wusste, okay, von dem Entwickler kommen nur geniale Spiele und dann hat man natürlich die alle nachgeholt. Manche mit mehr Erfolg wie Loom, was ich auch 1000-mal durchgespielt habe. Zack McCracken und Maniac Mansion dafür dann nicht, weil die halt auch noch sehr viel hässlicher und sehr viel umständlicher waren irgendwie. Da fehlte dann diese Eleganz, die eigentlich erst mit Indie 3 reinkam. Monkey Island war dann genauso wie Indie 3 das absolute Obermeisterwerk. Also das war tatsächlich nochmal diese Schippe drauf. Nochmal besser, nochmal lustiger. Die Rätsel konnte man damals vielleicht gar nicht so wertschätzen, irgendwie, wie gut eigentlich die Rätselketten sind. Aber Monkey Island ist heute noch ein fantastisches Spiel. Manche mögen das ja nicht oder sagen, ja, früher fand ich es besser. Ich finde, das kann man heute noch immer noch genauso spielen. Auch da war es dann, wie später bei den Simpsons, so man hat diese ganzen Sprüche sich um die Ohren gehauen. Und jetzt nicht nur, wie passend, du kämpfst du eine Kuh, sondern halt das ganze andere Zeug. Also auch so, ich weiß, dass wir mal für die im Kunstunterricht so einen Comic zeichnen mussten und da haben wir Szenen aus Monkey Island nachgezeichnet. Also da gab es dann auch den Koch, der weint und die drei Piraten mit den drei Prüfungen und. Also es war, wann immer ein neues LucasArts oder Lucasfilm Games Spiel rauskam, Adventure vor allem, war es eigentlich zu der Zeit das beste Spiel, was es gab. Sogar Secret Weapons of the Luftwaffe, komischerweise, was natürlich kein Adventure ist, sondern eine ziemlich komplexe Flugsimulation und der Vorgänger im Geiste zur X-Wing-Serie, weil es von den gleichen Leuten kam. Sogar das, weil es von Lucasfilm Games kam, haben wir uns besorgt und gespielt. War natürlich dann ein bisschen schwieriger reinzukommen, nachdem es nicht so ein narratives Ding da war mit lustigen Sprüchen, sondern halt schon eher komplexer. Und wir hatten halt vom Krieg und von irgendwelchen Flugzeugen da keine Ahnung. Der Name war auch noch ein bisschen merkwürdig, aber gespielt haben wir es trotzdem irgendwie. Ne? Und das ging halt dann immer so weiter. Dann kam Monkey Island 2, auch wieder irgendwie, ich glaube April 92, bestes Spiel überhaupt, nochmal lustiger, diese Grafik, fantastisch, die war nämlich auch technisch immer auf Höhe der Zeit, wenn nicht sogar drüber hinaus, also was Schöneres gab es bis dahin nicht und erst mit King's Quest 5 oder Space Quest 4, ungefähr auch Mitte 91 rum, kam Sierra dahin mit diesem VGA-Look, aber die Grafik bei Lucasfilm Games Adventures war trotzdem immer so ein bisschen charmanter. Und die Spiele waren halt einfach besser und witziger. Die Sierra-Spiele hatten alle irgendwie immer so ein irgendwas, wo man sagte so, naja. Zum Beispiel auch, wenn man sterben konnte, im Gegensatz zu den Lucasfilm Adventures, da konnte man nie drauf gehen. Und bei Sierra, wenn man in Sackgasse reingelaufen ist, kam es dann nicht mehr zurück. Egal, andere Baustelle. Und so ging es halt weiter. Dann gab es die erste Preview zu Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Auch das wieder, boah, wenn das mal kommt und dann kam es und dann war es halt auch so gut, wie man es erwartet hatte. Das war ganz normal, dass du dich auf ein LucasArts Adventure, ein Lucasfilm Games Adventure angekündigt wurde. Ab der Ankündigung wusstest du, das wird das beste Spiel überhaupt und dann kam es und es war das beste Spiel überhaupt. Dann hast du es 50 Mal durchgespielt. Ich glaube, dass ich bis heute noch Monkey Island 1 auf jeden Fall, Monkey Island 2 vielleicht ohne wesentlich zu viele Mausklicks durchspielen kann. Also ich werde da nicht hängen bleiben, sondern das wird einfach durchrattern. Nebenanekdote, ich hatte...
dass du so oft gespielt hast.
Ja, das war damals ganz normal, weil wenn man einmal den Lösungsweg kannte, dann hast du es halt in einem Vormittag durchgespielt. Oder in einem Sonntag oder so, eins von den Spielen. Und da hatte, es gab zwar schon viele Spiele, aber man hatte halt noch keine Arbeit und sonst noch keine Verpflichtungen. Da hat man sich halt hingehockt morgens, mag ja den 2 reingeschmissen. Und abends war es dann durch. Und wenn es geil war, irgendwann anders mal wieder. Oder wenn der Freund dabei war. Ich weiß sogar noch, dass ich Monkey Island 1 auf dem Amiga hatte, auf 4 Disketten. Und damals war es so, dass Disketten auch Fehler haben konnten. Und das Spiel war irgendwie so aufgesplittet, dass der Teil, nachdem man vom Schiff auf Monkey Island kommt, dass der auf der Diskette war, die immer kaputt war. Und dann hat man immer so Diskfix und so Diskettenreparaturprogramme drüber laufen lassen. Man konnte auf dem Amiga aber nicht gut speichern oder irgendwie gab es irgendeinen Grund, warum man keine Savegames anlegen konnte. Das heißt, ich habe dieses Spiel, glaube ich, 20 Mal bis zu dieser Stelle gespielt, um dann zu schauen, ob ich endlich mit der vierten Diskette, ob die Reparatur diesmal geklappt hat, um endlich auf Monkey Island zu kommen. Hat natürlich nie geklappt, aber irgendwann hat mir einer dann die vierte Diskette irgendwo hergezaubert auf dem Schulhof. Also eine neue Variante davon. Und dann hat es funktioniert. Das war schön.
Konntest du es endlich spielen.
Und so ging das halt durch mit den Adventures. Du
hast so viele Themen gerade angerissen. Krass, die eigentlich alle so interessant sind, wo man so viel zu erzählen kann.
Ich kann zu jedem Spiel 2 Stunden sprechen, glaube ich. Aber okay.
Ja, aber auch allgemein. Dann fange ich mit dem Uninteressantesten an oder mit dem Merkwürdigsten. Ich musste nämlich ganz kurz an eine Sache denken, als du erzählt hast, dass du im Kunstunterricht Monkey Island-Szenen nachgezeichnet hast. Es gab bei mir auch mal, war auch in Kunst, wo wir irgendwie ein Wochenenderlebnis aufmalen sollten. Am Montag oder am Dienstag war halt Kunstunterricht. Wie gesagt, ich war irgendwie noch klein. Das war, glaube ich, noch vor der Zeit. Also das war jetzt, da war ich, glaube ich, noch irgendwie in der Grundschule. Und dann sollten wir es halt aufzeichnen, was wir am Wochenende Tolles erlebt haben. Und was habe ich aufgemalt? Ich habe irgendwie so eine halbnackte Frau in so einem kleinen Bikini mit Kette am Hals gezeichnet. Die hatte so eine Halskette und dann, also so einen Ring am Hals und so eine Kette. Und ich glaube, das hat damals ein bisschen für Verwirrung gesorgt bei meiner Kunstlehrerin, was ich so am Wochenende mache. Was war passiert? Ich hätte irgendwie im Free-TV so halb auch nicht so richtig verstanden, was das überhaupt ist, halt Return of the Jedi gesehen, wo Leia halt an Jabba the Hutt gekettet ist. Und hat das im Kunstunterricht dann halt gesagt. Das war halt
ausgerechnet die Szene in so eine.
Ich fand die damals schon gut. Das Text-Adventure, dazu habe ich nie gespielt, aber...
Da gab es einen Text. Achso, ja.
Das fehlte dann in meiner Historie. Aber ich habe sogar auch einen Bezug. Ich erzähle das jetzt nicht nur aus Quatsch. Weil es eigentlich ganz interessant ist, dass eben Lucasfilm Games und LucasArts, wie du gerade schon hergeleitet hast, eigentlich ewig kein Star Wars Spiel gemacht haben. Sondern, also das erste war jetzt nicht X-Wing, es gab irgendwie vorher noch so 2 NES-Games, aber auch erst Anfang der 90er, 92 oder so. Das lag daran, dass sie halt ihre Lizenzen vorher schon alle für die ganzen 80er vergeben hatten an andere Firmen halt. Und deswegen das ewig nicht machen konnten. Was vielleicht im Nachhinein ein Glücksgriff war, Ron Gilbert, einer der allerersten LucasArts oder Lucasfilm Games Mitarbeiter, hat im Nachhinein in einem Interview mal gesagt, er glaubt, wenn sie von Anfang an die ganze Star Wars Lizenz in-house gehabt hätten, hätten sie wahrscheinlich nie damit angefangen, andere IPs und andere Welten zu ergründen. Vielleicht hat er noch sowas wie Indiana Jones, weil es dann natürlich auch eine Lucasfilm IP ist, aber ansonsten hätten sie das halt gemacht, weil das natürlich so eine einigermaßen sichere Bank ist, weil du dann schon eben den Markennamen hast und dann das Spiel schon mal einen guten Start hat. Und das hatten sie eben nicht und deswegen haben sie halt echt viele Spiele gemacht und gerade so in den 80ern bis Mitte der 90er war LucasArts auch immer eine Firma, die wirklich dafür bekannt war, in der Technik, sei es halt Grafik oder Sound, dann neue Wege zu gehen und wirklich so ein bisschen vorne wegzuschreiten und da innovativ zu sein und auch von den Ideen, was sie halt umsetzen, was dann später ein bisschen verloren ging, so ab Mitte der 90er, Ende der 90er bis heute halt. Und wie gesagt, eins der ersten Games, die mir halt so wichtig waren, war eben X-Wing und war auch eins der allerersten Star Wars Games. Und auch das ist ganz witzig, weil sie eben für viele, glaube ich, LucasArts eben diese Adventure-Firma ist, die halt diese großartigen Spiele gemacht hat, Monkey Island und Sam & Max und Dave the Tentacle und alles diese Super-Adventure. Und wie du schon richtig gesagt hast, als Vorgänger so ein bisschen von X-Wing gab es halt diese ganzen Militärspiele. Es gab irgendwelche komischen Schnell- oder Militärboot-Spiele. Es gab eben die Secret Weapons of the Luftwaffe. Und das waren alles schon relativ für die Zeit hardcoreige Simulationen.
Nein, das war eine Zeit, wo die Spiele noch die zugänglicheren Simulationen waren, weil es noch eine Schippe drauf war, die aber, was auch nicht jetzt so ein Nischending war wie heute, WCS oder wie es heißt, oder MCS, Microprose Flugsimulation war damals auch ganz normal zu spielen, obwohl du nichts verstanden hast und so ein Handbuch gab, oder, aber gut, war trotzdem recht geil, aber ja. Aber tatsächlich war Lucasfilm ein bisschen zugänglicher, ja.
Im Vergleich zu heute ist es halt relativ hardcoreig und in dieser Tradition, dieser eher simulationslastigen Spiele kann man eben X-Wing und später TIE Fighter raus, die ich so toll fand. Und da ist zumindest der Vergleich oder das Attribut hardcore vielleicht angebracht, weil X-Wing und TIE Fighter standen damals in klarer Konkurrenz zu den Origin-Spielen von den Wing Commander-Spielen von Origin. Und während halt Wing Commander eher so ein dann arcade-lastigeres Spiel war, mehr auf Action und Inszenation da getrimmt, war bei X-Wing und TIE Fighter gerade auch der ein Spaß, dass es sich angefühlt hat wie eine Simulation. Du musstest halt deinen X-Wing oder TIE Fighter fliegen und immer auf zig Systeme achten. Das war wirklich wie beim Flugsimulator, war dein ganzes Keyboard belegt und doppelt belegt mit verschiedenen Funktionen und du musstest dann immer Energie umleiten zu den Lasern und zu den Antrieb oder zu den Schilden und die Schilde dann selber nochmal entweder nach vorne und nach hinten. Dann musst du die Laser umschalten, ob du die irgendwie synchron abschießen möchtest oder einzeln. Und welche Bewaffnung nehme ich überhaupt mit in den Kampf? Ne? Nehme ich Raketen mit oder ungesteuerte Raketen oder Heatseeking? Hm. Und so weiter. Das war schon ein recht anspruchsvolles Spiel, aber da habe ich mich irgendwie voll reingefuchst und richtig viel Spaß gehabt.
Ich mich in X-Wing oder X-Wing nicht so ganz, aber nochmal kurz, um Wing Commander einzufangen. Was war das für eine krasse Zeit? Also zumindest bei mir in der Historie mit Timing von welche Art von Popkultursache oder Entertainment-Sache findest du gerade geil? Weil ich war zum Beispiel relativ spät dran mit Star Wars. Irgendwie meine ganzen Buddies kannten das schon. Und dann gab es irgendwie auf Sat.1 mal so eine Aktion. Alle drei Star Wars Filme, damals gab es nur drei, liebe junge Menschen, kamen irgendwie Sonntagnachmittag, so spät nachmittags. Und ich hatte halt von Star Wars schon gehört. Es kann sogar sein, dass ich da schon mitbekommen hatte, dass es irgendwie die ersten Spiele gibt. Das muss dann X-Wing gewesen sein, weil Super Star Wars auf dem SNES war es nicht und die NES-Spiele kannte ich nicht. Und das war so diese, oh geil, jetzt guckst du dir die endlich mal an, damit du auch mal weißt, was da Phase ist. Mhm. Und ich weiß das noch, wie geil ich das fand. Also ich saß da immer so Sonntag, 17 Uhr irgendwie, jetzt gehe ich in den Keller runter, habe ich meine Ruhe, nehme mir noch eine Tüte Chips mit oder so, hock mich da hin und guck mir zum allerersten Mal Star Wars an. So drei Sonntage in Folge wie so eine Serienstaffel. Und das ist natürlich obergeil. Also gerade, weil das auch eine Zeit war schon, wo man alles, was von Lucas kam oder was von Spielberg kam, ungesehen super gefunden hat. War auch das Jahr 93 muss es gewesen sein. Also 93, ich glaube, dass 93 das Jahr war, wo der Star Wars im Fernsehen kam. Wo zum Beispiel Jurassic Park im Kino war. Was auch ganz klar war. Also der war halt technisch irgendwie so ganz weit vorne. Fand man natürlich als 13-Jähriger obercool mit den Dinosauriern, weil man Dinosaurier als Kind schon geil fand. Und alles, was Spielberg macht, ist pures Gold, weil er Indiana Jones gemacht hat, dass man, wo man dann auch schon vielleicht mal ein, zwei Teile gesehen hatte oder alle vielleicht sogar, weil der Buddy einen Videorekorder hatte. Das heißt, was Spielberg anfasst, ist Gold. Und wenn Lucas was damit zu tun hat, dann ist es auch Gold. Und wenn beide was zusammen machen, ist es halt extra Gold. Also das war halt einfach perfekt. Und dann kam Star Wars und Star Wars war perfekt und dann kamen Spiele dazu und die waren auch noch so, dass sie genau, also die Spiele, die dann kamen, dass sie genau die verschiedenen Aspekte von Star Wars für dich als Spieler eigentlich super umgesetzt haben. Das ging mit X-Wing los, später wurde es mit TIE Fighter dann noch besser, nämlich dieses, es ist nicht nur so ein Piu-Piu, sondern ich fühle mich halt, wenn ich in diesem Raumschiff sitze, nicht wie an so einem Arcade-Automaten oder so, oder Space Invaders-mäßig irgendwie, oder nicht mal Wing Commander-mäßig, wobei Wing Commander auch seine Vorteile hatte, weil es sich halt insgesamt wie so ein Top Gun-Film irgendwie angefühlt hat mit dem, ne, mit dieser Space Opera. Sondern nee, es fühlt sich halt, ich muss mir das halt echt drauf schaffen, mit Joystick und Tastatur, und dann beherrsche ich dieses Raumschiff aber irgendwann und kann da halt echt mithalten mit den richtigen Piloten, weil ich dieses Raumschiff wirklich fliegen kann und auch die verschiedenen Systeme verstehe. Das andere war dann Rebel Assault, ein Jahr später, was auch wieder was damals das CD-ROM hauptsächlich verkauft hat, im Prinzip, oder zumindest für uns kam es so rüber. Gibt bestimmt Leute, die wegen Seventh Guest CD-ROM gekauft haben, aber bei uns war es halt Rebel Assault. Und das hat dann dieses ganze Filmische und die Musik, digitale Musik von CD runter, dann wieder zu dir an den Rechner geholt, was du auch von Star Wars so sehr geliebt hast, wie die Musik ja auch immer so wichtig ist bei den Star Wars-Spielen. Also in dem Moment, war zumindest bei mir so, wo wir in dieses Universum so eingetaucht sind, kamen dann auch Schlag auf Schlag, bam, 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 von der Firma, die nie was falsch macht, reihenweise Spiele, die total super waren und die du halt auch ungesehen einfach spielen konntest. Und dass Rebel Assault ein scheiß Spiel ist, war uns damals egal, weil es geil aussah. Aber da kam X-Wing und TIE Fighter und Dark Forces, Rebel Assault, Rebel Assault 2, also was willst du denn eigentlich mehr als Teenager? Super.
Man hat auch damals schon gemerkt, dass Rebel Assault kein gutes Spiel ist, aber halt Sachen aus den Filmen, ja, auf deinem Computer sehen, das war immer noch so zwei getrennte Welten damals. Es gab ja auch nicht, dass man irgendwie auf dem Computer gestreamt hat, das war wirklich noch so, Computer war immer ein Arbeitsgerät, irgendwie von Papa, aber eben auch so das, wo man spielen konnte. Und dann war aber sowas wie Film und Kino und Fernsehen war nochmal was ganz anderes. Das hatte gar keine Berührungspunkte. Aber dann plötzlich sowas Filmisches auf dem PC zu haben, das war der Platz in der Kopf. Das hast du, konntest du halt kaum fassen. Auch dass diese Charaktere und dieses Universum da so in dieser Art und Weise stattfanden. Und auch bei uns war es so, dass Rebel Assault tatsächlich das CD-ROM-Spiel war. Seven Guest kannte ich nicht mal. Habe ich nie von gehört gehabt, bis irgendwann viel, viel später. Und dass sie sich eben diese Zeit genommen haben, das war wie gesagt dieser Glücksfall, als so Anfang der 80er, als halt die Star Wars-Filme zu dem Zeitpunkt erstmal noch viel heißer waren. Und wie es halt sonst so üblich ist, dass man eben zu einem aktuellen Film so begleitend eine Filmumsetzung als Spiel rausbringt, da muss die immer so mit der heißen Nadel gestrickt werden, weil du halt dann schon zu dem Zeitpunkt, wenn das in aller Munde ist, auch das Spiel draußen haben möchtest. Und dann hast du halt eben, so funktioniert Spielentwicklung aber nicht, weil du hast immer Probleme und immer wird es nach hinten raus komplizierter. Und um das zu umgehen, sind halt, das hat sich dann auch mal später gebessert, aber über einen langen Zeitraum und auch meistens sind Spieleumsetzungen halt deswegen recht simple Spiele, irgendwelche komischen Action-Dinge. Vielleicht so ein Jump'n'Run oder irgend so ein Third-Person-Ding, aber auch alles halt nicht so gut, weil das dann auch pünktlich rauskommen muss und da darf man nicht mal ein halbes Jahr länger entwickeln. Mhm. Und die Star Wars-Spiele hatten halt dieses Problem nicht, weil sie konnten sich halt die Zeit lassen, weil der Film ist eh schon 15 Jahre alt. Mhm. Da können wir uns auch jetzt auch ein halbes Jahr länger für das Spiel nehmen und müssen halt uns halt nicht so stressen. Oder auch mal eben nicht nur ein Actionspiel machen, sondern können uns halt vielleicht eine Simulation vornehmen, wie eben X-Wing oder TIE Fighter. Oder was Ungewöhnlicheres, wie dann Rebel Assault. Ganz schön cool. Ein bisschen war das schon ein Thema, so Mitte der 90er, ich habe es jetzt gar nicht im Kopf, waren die Special Editions nochmal re-released worden im Kino. Es gab ja Anfang der 90er nochmal die Zeit, als die nochmal zurück ins Kino kamen. Das war für mich auch der heiße Scheiß. Weil auch das ist immer ein bisschen was, was heute dann so vom Gefühl schwer vorstellbar ist, dass eben nicht alles ubiquitär verfügbar ist. Wenn ich heute Bock auf Star Wars habe, gucke ich halt Star Wars. Wenn ich irgendwas Bock auf eine alte Serie habe, gucke ich halt eine alte Serie. Damals Anfang der 90er, gerade noch so als Kind, wo du das nicht vielleicht auch selber kaufen kannst, wenn du Bock auf Star Wars hattest, musst du halt warten, bis Sat.1 irgendwann halt Star Wars zeigt, weil sonst kannst du es halt nicht gucken. Und ich hatte ganz oft, ganz am Anfang diesen Bezug zu Star Wars immer nur so fragmentarisch, weil ich das wirklich wie mit dem Return of the Jedi irgendwie einen halben Film aus Versehen gesehen habe und ich habe, bis ich irgendwann mal diese ganzen Filme gesehen habe und die ganze Story geschnallt habe und nicht halt nur so halb gar, ist ewig viel Zeit vergangen. Aber deswegen war es halt umso cooler, wenn das dir in den Spielen nahegebracht wurde und da habe ich mich dann voll reingefuchst. Und wie du gesagt hast, man hat sich richtig Teil der Welt gefühlt in dem X-Wing und dem TIE Fighter, weil das halt dich so gefordert hat, weil du dich ja wirklich einarbeiten musstest. Aber dann wurde das ja auch unglaublich belohnt. Das TIE Fighter kam halt ja auch kurze Zeit nach X-Wing raus, was ursprünglich als ein Spiel geplant war, X-Wing und TIE Fighter, dass man da frei wählen kann, ob man jetzt für die Rebellen fliegt oder für das Imperium. Das waren dann nachher zwei getrennte Spiele. Und das TIE Fighter war nochmal das viel, viel bessere Spiel und auch das Spiel, was ich persönlich lieber mochte, weil ich irgendwie das Imperium auch immer cooler fand. Und wie geil das dann war. Also ich kriege heute noch ungelogen Gänsehaut, wenn ich halt an diesen Spruch denke, The Empire is on the verge of success. Mhm. Und dann dieses Pixelbild halt von Palpatine, wie er diesen Satz sagt, und dann wird er noch so rumgeschnitten zu verschiedenen, irgendwie so TIE-Fightern, die rumfliegen, zu einer Raumstation, die angegriffen wird. Und dann dachte ich, ich fliege wie den Imperator, wie geil ist das denn? Mhm. Und das hat mir so einen Spaß gemacht. Und dann war das TIE-Fighter, das X-Wing war ein ziemlich schweres Spiel. Ich habe das, glaube ich, nie durchgespielt. Ich hatte wirklich viel Spaß dran. Und TIE-Fighter ist auch ein wirklich schweres Spiel, aber war nicht auf diese unfaire Art und Weise schwer, wie es X-Wing noch war. Und das war halt, wie gesagt, du fliegst fürs Imperium und da habe ich wirklich noch ganz konkrete Erinnerungen dran, weil da fliegst du dann einerseits fürs Imperium und es fängt dann auch irgendwie so ganz nett an. Das verkauft es dir auch total gut, weil das Imperium ist dann irgendwie so die coole, Schutzmacht irgendwie und das ist ja nicht so, wie es im Film dargestellt wird, dass du immer die Bösen bist, sondern eigentlich fliegst du da rum und machst immer so coole Sachen und hilfst und bist so ein bisschen die Polizei, aber die anderen haben ja auch selbst Schuld, wenn sie irgendwie immer so komische Rebellenquatsch machen und die Ordnung stören und dann hat man sich schon ganz gern auseinandergeschossen und bist halt immer so für das Imperium geflogen. Und dann irgendwann kommt dann noch so ein zweiter Strang in das Spiel, wo dann so der Imperator auf dich aufmerksam wird und Darth Vader. Mhm. Und dann kommt irgendwie so eine plötzlich auf dem Sternzerstörer, was auch ganz cool war, schon bei den X-Wing-Spielen, aber auch bei TIE Fighter ist, dass du halt eben nicht nur so ein trockenes Menü hattest, wo du dann auswählst, nächste Mission, sondern du hast dich auch da Teil der Welt gefühlt, weil du in so einem lebenden Menü, du bist immer so, warst halt im Sternzerstörer und dann warst du irgendwie auf der Haupthalle und dann, wenn du tatsächlich, weiß ich, zum Flugsimulator wolltest, hast du auf so eine Tür geklickt im Sternzerstörer und bist dann in den Flugsimulator reingekommen. Dann ging noch die Tür auf mit so einem kleinen Zischsound. Oder wenn du halt eben zu einem Briefing wolltest, bist du halt Richtung Hangar gelaufen und hast dann da, wurdest von so einem imperialen Offizier begrüßt, der dann gesagt hat, wie die nächste Mission aussieht.
Wobei das ja bei Wing Commander eigentlich schon früher und schon besser gelöst war. Also die ganze Inszenierung außenrum war bei Wing Commander eigentlich besser. Dafür war es auch das Einzige, was besser war. Alles andere, Missionsstruktur, Steuerung, Komplexität, trotzdem Beherrschbarkeit, überhaupt das Gefühl, sich im Raum zu bewegen und nicht nur in so einer, also nicht nur ein Fadenkreuz zu bewegen, um irgendwelche Dinge anzuvisieren und zu schießen. Das hat X-Wing und TIE Fighter wesentlich besser gemacht. Und TIE Fighter auch nochmal so viel besser als X-Wing. Also ich sage immer X-Wing, Entschuldigung, ich weiß, dass es X-Wing heißt, aber ich sage einfach.
Und es heißt aber X-Wing, weil wir damals noch Kinder
waren. Ja, weil wir X-Wing gesagt haben. Aber auch B-Wing, aber trotzdem nicht Y-Wing, sondern Y-Wing. Das haben wir schon gecheckt.
Und TIE Fighter wussten wir aber?
TIE Fighter nicht, genau, nicht TIE Fighter.
Genau. Ne, auf jeden Fall war das Coole dann, dann stand hinter dem imperialen Offizier, nämlich hinten rechts so eine komische dunkle Gestalt. Und wenn du die angeklickt hast, dann hat er dir immer gesagt, so, ja, der Imperator ist auf dich aufmerksam geworden. Und wenn du hier in der nächsten Mission noch irgendwie dieses Bonusziel erfüllst und weiß ich nicht, zwei Container zerschießt oder irgendwas scannst, dann findet er dich noch besser als vorher. Und dann hast du das halt gemacht und dann hast du,
wie cool. Da war sowas wie die Tanja aus der 4C, so, dann findet die mich gut.
Und das ist auch das unglaublich gut, dieses unglaublich gute TIE Fighter-Spiel. Du hast in TIE Fighter immer, wenn du halt, du hast halt die Mission, musst du erstmal schaffen, was halt schon nicht so einfach war. Und dann hast du halt dann immer dann, ja, das geschafft. Und wenn du halt aber noch so Bonusziele erfüllt hast, so sekundäre Ziele, hast du dann noch so zusätzliche Orden bekommen. Du kannst immer so deine Uniform angucken, dann hast du auf der rechten Brust, hast du dann halt immer so für jede Mission, die du erfüllt hast, hast du immer so kleine Orden. Und dann hast du noch für sekundäre Ziele noch bessere Orden. Und dann, wenn du so und so viele Abschüsse hattest und so weiter, dann hast du dann, wurde deine rechte Brust immer besser, weil du da immer zig Orden und kleine Abzeichen und auf der Schulter. Ganz schön cool. Aber für den imperialen Offizier hast du versteckt unter deiner Uniform, wenn du den linken Arm dann so den Ärmel zurückgezogen hast, hast du auf dem Unterarm Tätowierungen bekommen. Und dann konntest du die nicht auch mal angucken. Und dann hast du halt so zweigleisig deine Karriere fortgeschritten in TIE Fighter. Und immer mehr Orden und Tätowierungen bekommen. Und dann ist dann tatsächlich hinterher noch, das richtig Coole war, dass das dann noch manchmal ein Widerstreit dann stand später, dass du halt, dass der Imperator vielleicht was anderes von dir wollte, als dann die Mission eigentlich von dir wollte. Und dann wurde es natürlich klar, weil ich diene dem Imperator. Und dann mache ich da weiter. Und dann hat das zu ganz schön coolen Sachen geführt. Also es ist ein unfassbares gutes Spiel, dieses TIE Fighter vor allem.
Ja, und es kam so organisch raus, irgendwie ein Jahr nach X-Wing. Diese Release-Zeiträume sind auch so krass. So das erste 93, dann schieben sie im gleichen Jahr noch Rebel Assault nach, dann schieben sie im gleichen Jahr noch Day of the Tentacle Maniac Mansion 2 nach, was auch irgendwie so ein wahnsinniger Fortschritt war gegenüber den Monkey Island spielen, halt ganz neue Grafik-Engine, aber halt mit diesem großen Comic-Look und einem Writing dermaßen witzig und super Rätseln, kann ich auch heute noch empfehlen, gab's glaube ich in jedem Store schon mal ungefähr gratis oder
gibt's auch die Remastered.
Genau, die Remastered-Version muss eigentlich in die Sammlung rein. Muss man mal gespielt haben, die Rätsel, ist überhaupt nicht gealtert im Prinzip, das Spiel ist immer noch vielleicht das beste Adventure überhaupt da draußen. Dann ballern sie ein Jahr später Sam und Max raus, was auch wahnsinnig gut war. Also mit diesem sehr eigenen Humor, super zynisch, super lustig. Von der Geschichte her dann nicht mehr ganz so stark. Und da sah man dann bei den Adventures schon so einen Niedergang auf höchstem Niveau. Also es hatte nicht mehr ganz dieses Monkey Island 2, Day of the Tentacle, Indiana Jones 4, was vielleicht von der Rätselqualität her immer noch das Beste überhaupt ist. Sondern dann ging es irgendwie so ganz leicht bergab. Es waren wahrscheinlich immer noch besser als alle anderen Adventures, aber gerade die dann kamen, also Sam und Max, dann Vollgas / Full Throttle und dann The Dig. Und dann war es irgendwie mit den LucasArts Adventures, was für uns so merkwürdig war, das mitzubekommen. So, auf einmal findest du Sam und Max zwar super, aber nicht mehr ganz so obersuper, wie Day of the Tentacle war. Und Full Throttle findest du dann gleich schon gar nicht mehr so super, wie die beide waren. Und The Dig hatte zwar irgendwie ein bisschen was, aber es ist irgendwie so, ich weiß nicht, was ist denn da passiert? Wieso machen die nicht einfach wieder ein Monkey Island oder sowieso machen die nicht in der Qualität weiter? Und gleichzeitig aber mit diesem Shift hin zu Star Wars, weil man sich halt für Star Wars einfach begeistert hat zu der Zeit, wurden da die Spiele immer eher noch besser. Also X-Wing war halt also das erste, weil man es gewohnt war, halt man ist für die Rebellen, dann kam TIE Fighter und das war dann ganz normal dieses Ich spiele da die Bösen, wie geil ist denn das? Das habe ich ja irgendwie noch nie gemacht. Und dann halt auch gleich ein viel besseres Spiel. Aber auch nicht mal das gleiche Spiel ein bisschen besser, sondern halt auch mit ganz neuen Taktiken, weil du halt am Anfang super verwundbar bist. Du hast halt kein Schild zum Beispiel am TIE Fighter. Kriegst dann später schon Schiffe, die auch Schilde haben und geht dann vom Gameplay her ein bisschen wieder so in X-Wing-Richtung. Aber insgesamt flinkere Schiffe, nicht mehr ganz so behäbig. Viel interessantere Story, viel coolere Missionen. Wahnsinn. Und dann auf einmal aus dem Nichts und dann, okay, jetzt habe ich meine zwei Star Wars sozusagen Flugsimulationen gehabt, dann ballern die Dark Forces raus. Wie Doom, also Doom kam dann auch 93 raus, fand man natürlich fantastisch. War halt aber letztlich doch irgendwie ein bisschen stumpfes Spiel mit einem Szenario, was einen nicht interessiert. Und jetzt bringen die einen Doom raus im Star Wars Universum mit der Musik, mit einer total coolen Geschichte, mit einer viel schöneren Grafik als Doom. Und mit diesen ganzen Gegnern, die du irgendwie kennst und über diese ganzen Spiele lernst du dann auch, dann hast du dann natürlich Star Wars auf Video mal wieder angeguckt, lernst du auch die Universen viel, viel besser kennen, weil du dann weißt, aha, keine Ahnung, du siehst halt in Star Wars, wie dieses grüne Wildschwein die Tür aufmacht, wenn sie in den Palast von Jabba wollen zum Beispiel. Lernst aber über Dark Forces, dass das eine gamorreanische Wache ist. Dann siehst du im Film siehst du halt diese komischen länglichen Schiffe mit diesem dreieckigen Antrieb und vorne diesem Ding runter rumfliegen, ist ganz normal. Erfährst aber bei TIE Fighter, wenn du es liest, oder bei X-Wing in der Missionsbeschreibung, ja, das ist halt eine Nibulon B-Fregatte. Und dadurch gewinnt dieses ganze Universum, wenn du jetzt keiner bist, der damals die Bücher gelesen hat, oder gut, damals gab es noch keine Wikis dazu oder so, sondern du hattest im Prinzip nur die Filme und hattest die Spiele. Und die Spiele haben dir alles an Background gegeben für die Filme und das hat alles so super zusammengepasst. Das heißt, beim nächsten Mal Film anschauen, wusstest du viel genauer, was das ist. Und das hat das ganze Universum so geil zusammengeschmolzen irgendwie.
Hast du gerade im Vorbeigehen Doom gedisst?
Ich habe Doom... Nee, ja. Also,
ich fällt mir nur
Doom
so auf,
ist ein Doom ist ein stumpfes Spiel. Es tut mir leid, es ist ein fantastisches Spiel. Aber es ist jetzt... Es ist
ein geniales Spiel.
Ja, aber stumpf ist es trotzdem. Ich bin heute so rot im Gesicht. Das liegt an diesem... Ich muss hier mal kurz aufmachen. Das ist nämlich nicht
mein
Gesicht,
aber sondern trotzdem, der Vorhang. Ja, da platzt mir fast der Kopf. Du hast ja was unglaublich Kluges gerade gesagt.
Dass die Spiele die Filme besser machen?
Also da habe ich nie so bewusst drüber nachgedacht eigentlich. Das ist eigentlich, du hast da absolut recht. Und wenn man so drüber nachdenkt, ist das so offensichtlich, dass das ist, was das auch so besonders gemacht hat. Dass eben das Spielen von einem X-Wing und einem TIE Fighter, wo du dich halt reinfuchsen musstest, weil die so anspruchsvoll waren und du dann viele Sachen einfach so nebenbei mitgenommen hast, das Ganze glaubwürdiger und tiefer und besser gemacht haben. Und dann halt auch die Filme dadurch. Du kannst es, wie du eben schon gesagt hast, du kannst das alles. Dann weiß ich halt genau, wie die Ränge in der Imperial Navy aussehen plötzlich, was ich halt sonst nie weiß. Oder was die Stärken und Schwächen sind von den einzelnen Schiffen und Sternzerstörern. Und wenn dann eben so eine Fregatte ankommt, hat die jetzt eine Chance oder nicht? Und wenn ich dann den Film sehe, hat das plötzlich eine ganz andere Tiefe und wirkt halt dann viel näher.
Vor allem, du schaust dir den Film an und sagst dann zu deinem Buddy, der natürlich auch TIE Fighter oder X-Men gespielt hat, so, wieso greifen die nicht sofort den Schildgenerator oben auf dem Sternenzerstörer an? Das ist die einzige verwundbare Stelle. Oder bei den Calamari-Cruisers, da sind vor allem die Dinger hier, die hätten sie mal angreifen sollen und lauter so Scheiß halt. Aber es passt so gut zusammen.
Ja, das stimmt. Das ist echt eine ganz schön kluge Beobachtung.
Dankeschön.
Geiler Scheiß. Deswegen werde ich später den Podcast nochmal hören, um diese Stelle nochmal zu erleben.
Ja. Das war übrigens auch bei Wikipedia ist es die erste LucasArts-Titelzeit. Also wir sind mit Monkey Island 2 in die LucasArts-Ära eingetreten 1991. Und dann geht es mit Rebel Assault 2 weiter in die, also das war das letzte DOS-Spiel, und dann geht es weiter in die Windows-Ära. Vielleicht noch kurz zum Wechsel hin zu LucasArts. LucasArts hatte natürlich dieses bekannte Logo mit dem L-förmigen, also das violette L, in dem LucasArts steht, und drüber dieses Munchkal.
Das goldene Männchen mit dem
das goldene Männchen drüber. Mit der Sonne drüber, und natürlich sind die Arme und diese Sonne und der Kopf bilden zusammen auch noch ein Auge. Ein Auge mit einer Wimper. Das passt irgendwie.
Das habe ich später gehört, das habe ich nie gesehen.
Ja, ist auch nicht so ganz gelungen, aber wir waren damals etwas schockiert, dass dieses neue Logo kam, weil wir halt das alte Lucasfilm-Logo total gern mochten. Übrigens schon im Intro, da kommt halt dieses Logo bei Indiana Jones, und dann spiegelt das so und hörst im Hintergrund so und so diese ganze Filminszenierung und auch jedes Spiel mit der entsprechenden Musik von John Williams, halt dann über MIDI oder über PC-Speaker aber das wertet halt sowas extrem auf. Und dann haben sie aber aus dem späteren Logo für jedes Spiel so eine coole Animation gemacht am Anfang, auf die man sich dann auch schon extra gefreut hat. Haben sie richtig Mühe gegeben immer, und was machen sie jetzt wieder mit dem Männchen? Dann nimmt er irgendwann mal diese Sonne runter und da wird halt dann Lichtschwert draus. Oder der läuft halt dann davon und lauter so Zeug. Ganz toll.
Haben sie ganz coole Sachen gemacht. Wie eben gesagt hast, das wurde 1991 zu LucasArts. Da haben sie es halt so ein bisschen getrennt. Da haben sie, die waren ja vorher alle auf der Skywalker Ranch mit, wo halt auch die Film-Division und alles zusammen war. Und dann haben sie es so ein bisschen aufgeteilt und haben tatsächlich am Anfang noch bei LucasArts war dann noch diese ganze Industrial Light and Magic, das ILM, und ein paar andere Sachen mit drin für eine kurze Zeit, bevor sie das nochmal extra ausgegliedert haben. Und LucasArts dann tatsächlich nur für Spiele zuständig war. Aber ich glaube, dass das auch eine Rolle gespielt hat, wie du eben gesagt hast, dass das Besondere auch mit war, wie gut die Musik war. Das liegt natürlich daran, dass sie bei solchen Franchises wie Indiana Jones oder Star Wars einfach das schon vorgegeben und mitbekommen, einfach aus der Franchise raus. Aber ich glaube, durch ihren Hintergrund, dass sie eigentlich aus dem Film kommen, war ihnen auch bewusst, wie wichtig das ist, was das eben für eine Rolle spielt, was bei anderen Studios Ende der 80er, Anfang der 90er eben nicht der Fall war. Da waren es ja oft noch kleine Teams. Oder da hat halt eben dann der Programmierer, was immer der wichtigste Teil eines Teams war, die Programmierer, da hat er eben noch die Musik gemacht. Mein Gott, das kriegt er eben gerade auch noch hin. Aber ich glaube, bei LucasArts war denen von Anfang an klar, aus eben ihren Filmhintergrund, die Musik ist halt extrem wichtig, um irgendeine Stimmung zu transportieren oder um irgendwas darzustellen. Und das hat man auch in den Spielen dann gemerkt.
Ja, und auch Kameraperspektiven und auch die Charakterisierung. Zum Beispiel, ich pick jetzt mal Loom raus. Bei Loom basiert die Musik zu weiten Teilen auf Schwanensee von Peter Tschaikowski. Was dann Wahnsinn ist, wenn du Loom gespielt hast als Kind und du bist jetzt kein Klassik-Fan gewesen und kanntest Tschaikowski nicht. Und dann hörst du später Schwanensee und dann macht's auf einmal Klick. Und also, mein Gott, das ist ja diese Musik. Also, ja, stimmt, da sind auch viele bekannte Melodien.
Das ist voll cool. Und dann, was, das ist klassische Musik?
Nein. Ja. Und dann macht es auf einmal Klick und du hörst halt so, oh Gott, das ist ja das damals aus der gläsernen Stadt in Doom zum Beispiel. Auch bei, muss ich mal kurz hinscrollen, bei Monkey Island zum Beispiel. Also das hat Sierra auch nie geschafft. Die hatten immer so ein bisschen sehr viel Wert auf VGA-Grafik gelegt und so, aber es ist nie großen Soundtrack irgendwie hängen geblieben. Und bei Monkey Island haben sie sich natürlich auch ins Zeug gelegt und du kennst bestimmt 10 Melodien aus Monkey Island. Kannst vielleicht nicht alle pfeifen, aber wenn es dir einer vorpfeift, weißt du sofort, okay, das ist die normale Musik, das ist die Musik von Lago im zweiten Teil, das ist die Sumpfmusik, das ist die Musik von der Voodoo-Frau. Und das hat halt sofort, entsteht da so ein eigener Kosmos, dass sie da so eine Franchise aufgebaut haben, die in sich total gut funktioniert, die sie übrigens auch Gott sei Dank nie verfilmt haben. Hätte vielleicht sogar geklappt, aber wozu?
Ja. Du hast eben Sierra erwähnt, das waren zur Hochzeit der Adventures, ebenso Ende der 80er, Anfang der 90er bis Mitte der 90er, waren das die beiden großen Konkurrenten im Adventure- und vor allem im Grafik-Adventure-Bereich. Und während Sierra so insgesamt zu dem Zeitpunkt zumindest so die kommerziell erfolgreicheren Spiele oft waren, waren die LucasArts-Spiele immer die cooleren Spiele irgendwie. Mhm. Also ich habe auch von den Quest-Spielen kaum eins gespielt, immer nur so durch Zufall. Aber die LucasArts-Spiele waren halt immer die Spiele, die man spielen musste. Und es waren halt auch immer die geileren Games. So auch im Freundeskreis war das immer so die Meinung. War gar nicht die Frage. Und sie sind ja ganz explizit in Abgrenzung zu den Sierra-Spielen entstanden. Eben Ron Gilbert, einer der ersten LucasArts-Mitarbeiter und auch dann der Gründer von, oder der Creative Director, der das bisschen sich ausgedacht hat, die Monkey Island-Serie. Das ist ja auch derjenige, der dieses Manifest damals geschrieben hat, wo er schon irgendwann Ende der 80er gesagt hat, Adventures sind eigentlich scheiße und warum sind sie scheiße? Und hat da so 10 Gründe aufgezählt. Und die könnte dann eigentlich alle eins zu eins so auf Sierra-Spiele mappen. Mhm. Das ist natürlich auch ein bisschen unfair, weil die waren halt die Marktführer und die erfolgreichsten und beliebtesten Adventure. Von daher, wenn er sich dann natürlich am Adventure-Genre abarbeitet, trifft das irgendwie fast alles auf Sierra-Spiele zu. Aber eben, ihr Ziel war es halt, das besser zu machen. Und eine Sache hast du schon genannt, dass man eben nicht sterben kann. Das waren Sierra-Spielen. Ich habe nicht viele gespielt, aber ich weiß das noch, wie ätzend das immer war. Weil wenn du Spaß am Spielen hast, vergisst du halt ganz gerne mal zu speichern. Hm. Und dann spielst du halt so 10, 20, 30 Minuten vor dich hin. Und in Sierra-Spielen war es gang und gäbe, dass halt du stirbst. Und zwar nicht mal durch Sachen, wo du hinterher denkst, ja gut, da hätte ich drauf kommen können, wenn ich mich jetzt hier unter den Amboss stelle, dass es gefährlich ist. okay, whatever.
Nee, läufst da durch die Wüste und auf einmal sticht dich ein Skorpion, weil du die falsche Route gelaufen bist. Ja, Dankeschön.
Alles. Also das Adventure-Spiel lebt ja davon, dass du die Umgebung anguckst, dass du musst ja mal ganzen Hotspots erkunden, du musst wissen, was sind hier für Gegenstände im Raum, was kann ich mitnehmen und wie kann ich Sachen kombinieren, mit wem kann ich reden. Das ist ja die Grundlage des Spiels. Und in Sierra Adventures wurdest du halt ständig dafür bestraft, dann guckst du in den Briefkasten, ist da eine giftige Spinne drin und weiß ich, bist du tot. Guckst du in den Baumstumpf, tot. Gehst du rechts durch die Tür, tot. Und das war dann immer, das war denen schon bewusst und ist auch auf so nette Art und Weise gemacht. Und wenn das Spiel mal besser war, hat es noch eine lustige Animation gemacht und einen Sound und dann war es irgendwie schon ganz cool. Aber nicht so cool ist es, wenn du gerade 20 Minuten nicht gespeichert hast und die ganze Scheiße nochmal machen musst.
Gibt es bei Monkey Island 1 übrigens einen riesen Gag, weil Sierra zumindest die, ich glaube so Space Quest 3, King's Quest 3 und 4, nee, King's Quest 4, 5 und Space Quest 4 dann so, also die Zeit ungefähr, die hatten einen sehr typischen Todesscreen, da tauchte dann so ein weißes Fenster auf mit You have died, bla bla bla, restore, restart, quit. Also du konntest entweder laden oder von vorne anfangen oder halt alles hinschmeißen. Und bei Monkey Island 1 gibt es so eine Szene, da läuft er auf so einem Felsplateau ganz nach rechts, dann bricht unter ihm das Plateau weg und er fällt dann einfach nach unten, so völlig aus dem Nichts. Und dann taucht halt genau dieser Screen auf, Restore, Start, Quit, und du denkst so, eine Scheiße, bin ich jetzt hier auch wieder in einem Sierra Adventure? Und dann kommt er aber von unten genau so wieder so pop und landet auf diesem Plateau und dann so, ja, unten stand ein Gummibaum. Nicht der beste Gag, aber damit, in dem Fall dachte er schon so, ja geil, so bei euch halt nicht.
Ne? Genau, da haben sie es nochmal auf die Nase gebunden. Obwohl, es gibt ja, das ist ganz cool, im ersten Monkey Island kannst du nicht doch sterben. Das ist, glaube ich, einer der wenigen
Arzt,
wo du sterben kannst. Da musstest du aber auch dann schon fast drauf anlegen. Das ist so ein Witz, weil Guybrush Threepwood immer ganz halt sagt, er kann 10 Minuten die Luft anhalten. Hm. Und das ist ja eine seiner tollen Stärken, warum er auch Pirat werden musste, weil das kann er, das kann kein anderer. Und dann gibt es eine Szene, wo du halt dann tatsächlich unter Wasser gefangen bist und da entkommen musst. Aber wenn du halt 10 Minuten lang halt dieses Rätsel nicht löst, dann fängt er halt blau an zu laufen und dann stirbst du.
Übrigens eine super Lösung für das Rätsel, weil du dann da unten stehst und denkst dir, scheiße, jetzt bin ich hier, wie komme ich denn jetzt hier wieder raus? Weil dich halt jemand mit so einem Ding an dem Seil um den Hals rum versenkt hat. Ja, nimmst halt einfach das Ding, steckst es ein und gehst wieder raus. So, also.
Und super. Noch viel cooler ist, wenn du es aber halt auf den Gag anlegst, wenn du nicht drauf kommst oder wirklich auf den Gag das anlegst und 10 Minuten eben das nicht löst und er dann stirbt, ist halt unten links immer diese Verbenleiste aus nehmen und gehen und anschauen und dann ändert sich das alles, was halt eine Leiche, eine Wasserleiche machen kann. Und sie natürlich nicht mehr gehen, anschauen und so weiter, sondern es verwesen, rumtreiben und so weiter.
Stinken.
Haben sich auch schon Mühe mitgegeben, stinken.
Ja. Das sind diese ganzen kleinen Gags, die es halt dann ausgemacht haben. Da merkt man halt auch, dass sich da Leute Mühe gegeben haben. Und dass, ich finde so, gerade die Handschrift von Tim Schafer oder Tim Schafer, die zieht sich durch alles durch, weil der einen sehr nicht unbedingt eigenen, aber einen sehr coolen Humor hat, der perfekt halt zu so einem Entertainment-Produkt passt. Also das fühlst du irgendwie, wenn der seine Finger im Spiel hatte, weil der so eine ironische, popkulturell anspielungsmäßige Art hat, die immer ganz gut funktioniert. Ganz kurz zu Sierra noch. Gespielt haben wir die damals natürlich trotzdem. Es war aber immer der eine Unterschied. Neues LucasArts Adventure kommt raus. Wir spielen es selber durch, also dann trifft man sich halt 4 Nachmittage in Folge, hockt da zu zweit vorm Rechner oder zu dritt, je nachdem, und löst diese ganzen Rätsel. Oder wenn man nicht weiterkommt, ruft man halt den aus der 8. Klasse an, der es schon durchgespielt hat, also der ältere Bruder von irgendeinem, und holt sich dann einen Tipp. Sierra Adventures grundsätzlich wegen diesem ganzen Frustrationsfaktor, nur wegen der Optik und der Geschichte, die meistens nicht so super war, aber allein die Optik war es wert, nur mit Komplettlösung aus der Powerplay, dann halt einen Monat später oder wann die halt dann drin stand. So. War aber auch geil, weil dann hast du halt so, okay, neues Larry, wartest du halt einen Monat und dann spielst du es halt dann mit Lösung durch, hast einmal diese ganze Grafikpracht gesehen und gut ist. Stichwort Grafikpracht, wir müssen in die späten 90er kommen, denn wir sind
schon fast bei einer Stunde. Ja, klar, dass du eben Tim Schafer angesprochen hast, damit hast du natürlich absolut recht. Und witzigerweise hätte der vielleicht beinahe gar nicht bei LucasArts gearbeitet. Also der war, Ron Gilbert hat, wie gesagt, Monkey Island erfunden und Tim Schafer aber war aber einer mit der, keine Ahnung, auf jeden Fall, die da maßgeblich mit dran beteiligt waren. Da gibt es ja diese lustige oder schöne Geschichte, wie er sich bei LucasArts beworben hat. Er hat das gesehen, eine Ausschreibung von LucasArts eben, und hat sich erstmal telefonisch da gemeldet Und wir haben eben darüber gesprochen, dass das erste Spiel Ballblazer war von LucasArts, das allererste. Und da hat er halt Telefoninterview im Vorgespräch gesagt, ja, wer hat so einen Fan von LucasArts, deswegen will er dahin, weil er hat immer Ballblaster gespielt. Und dann der ihn da einstellen sollte, oder der das Telefoninterview geführt hat, meinte, Ballblaster, aha. Ja, ja, Ballblaster, fand er voll gut. Und dann hat er ihm halt gesagt, dass das Problem ist, dass das ein Kopierschutz war. Und es gab halt verschiedene Arten von Kopierschutzen.
Oh, okay.
Und ein Kopierschutz war, wenn du es dir kopiert hast und das Spiel hat das gemerkt, dann war es nicht unspielbar, aber es fehlten ein paar Sachen und es hieß nicht mehr Ballblazer, sondern Ballblaster. Und es ist natürlich ein bisschen doof da bei der Firma, wo du dich gerade bewirbst, wenn du dann halt ziemlich offensichtlich das so machst. Naja, der hat ja trotzdem gesagt, na gut, schick trotzdem eine Bewerbung rein. Und er hat halt das Gefühl so, fuck, das lief gar nicht mal so gut. Da habe ich jetzt nichts mehr zu verlieren. Und anstatt eine normale Bewerbung zu schicken, einfach mit Lebenslauf und in Textform, hat er halt in Form einer Art eines Text-Adventures oder Grafik-Adventures das hingeschickt. Er hat es nicht als Programm geschrieben, aber als ausgedruckt, so wie so Comic-Panels von so einer kleinen Geschichte und rechts davon als Textform, wie er durch diese Geschichte wandert. Und das ist praktisch, wie er LucasArts besucht, wie er da so beim Forschungsgespräch ist und wie er von denen angenommen wird und dann total glücklich als Programmierer bei LucasArts arbeitet. So eine vierseitige Geschichte. Hat das eingeschickt als Bewerbung und wurde dann tatsächlich auch genommen.
Wie bei uns bei der GameStar, wo ungefähr 80% aller genommenen Bewerbungen die Leute drauf kamen, so, ich könnte einen Test über mich selbst schreiben oder ich mache ein Heft über mich. So, haben wir schon so oft gesehen, aber oft steckt halt auch echt viel Arbeit drin und es wurden echt einige genommen, die es so gemacht haben.
Ja, wenn man es gut macht. Genau.
Also ich würde gerne ins Jahr 1997 springen, denn das Jahr 1996 ist ganz schön dürftig. Da kam.
Ganz kurz vielleicht. Ganz kurz, nicht mehr viel. Aber Sam & Max war tatsächlich dann ein Spielzeug, da weiß ich nicht, was ich falsch gemacht habe, ob ich das nur auf
alles
gekauft habe. Aber das habe ich halt auf Englisch gespielt. Das war auch, wie gesagt, bei LucasArts eben so toll war, ein Spiel, was ich mir gekauft habe, auch wie TIE Fighter, schon zu dem Zeitpunkt. Aber da habe ich mich so schwer mitgetan, weil das so viel wie eben die Monkey Island-Spiele auch auf Wortwitz beruht. Aber noch viel, viel mehr fand ich. Das Sam & Max war in der Hinsicht, glaube ich, das Extremste, was so Wortwitz und Doppelbödigkeit und so weiter, weil das eigentlich fast nur davon lebt, weil auch die ganze Zeit die beiden Charaktere Sam & Max, der Hund und der Hase, so sarkastisch auch miteinander reden und die sind ja total zynische Charaktere und das funktioniert halt nur so und da war ich relativ enttäuscht, weil ich halt nicht mal wie bei Monkey Island, wenn ich vielleicht die Wortwitze nicht verstehe als kleiner Bub auf Englisch, dann noch diese Piratengeschichte habe, das ist halt so auf einer anderen Ebene stattgefunden, dass ich da gar nichts von hatte. Und dann tatsächlich von Spielen wie Full Throttle oder so hatte ich dann mehr, weil die Geschichte bisschen mehr straightforward ist.
Habe ich bis heute nicht durchgespielt. Das ist das einzige LucasArts Adventure, was ich nie durchgespielt habe. Und diese Remastered-Version, die habe ich mir fürs iPad mal gekauft, die ist anscheinend total buggy und eine einzige Scheiße. Deswegen habe ich mich da jetzt nie so durchgequält. Bei Sam & Max komischerweise, weil du es gerade sagst, ich weiß, dass ich Sam & Max auf Deutsch gespielt habe. Ich glaube, die CD-Version schon mit deutscher Sprachausgabe. Day of the Tentacle komischerweise nicht. Und ich weiß nicht, warum. Ich glaube zum Beispiel, wenn ich bei Day of the Tentacle die englische Sprache höre, dann beamt es mich sofort wieder ins Jahr 94 zurück und das ging auch, wie lange war ich denn? Ja gut, da war ich dann schon 94, so 8. Klasse oder so, das heißt, mein Englisch war schon gut genug, das war dann schon machbar. Bei Sam & Max komischerweise kann ich mich an überhaupt keine englische Sprachfassung erinnern und bei Day of the Tentacle, wenn ich die deutsche höre, dann denke ich mir so, ach, was denn das? Sondern da braucht man schon die englische Hands off that hamster! Und so.
Das war schon noch die Zeit, wo ich nicht so richtig mitbekommen habe, welche Spiele rauskommen, zu welchem Zeitpunkt. Und tatsächlich, Day of the Tentacle habe ich gar nicht mitbekommen zu dem Zeitpunkt. Ich war halt so X-Wing und TIE Fighter, geil. Und irgendwann spielt er das und das. Und Day of the Tentacle habe ich später erst mit den berühmten Besteller-Games, mit diesen Heften, also den Bestseller-Games, wo dann immer diese Vollversion mit dabei waren, als CD-Version gehabt. Und war natürlich da total begeistert, hat aber gar nicht mitbekommen, dass das schon ewig gibt. Und zum Vorteil habe ich auch bei dem Freund in Hamburg gespielt. Da haben wir in so einer witzigen Nachtsession so am Stück durchgespielt. So bis, weiß ich nicht, irgendwann spätabends angefangen, bis nachts um 3 oder so. Und dann waren wir an dieser Stelle, es gibt eine Stelle, wo so eine Action-Einlage ist. Da musst du halt, also fährst du irgendwie in so einem Truck und jemand klebt vorne an der Kühlerhaube und du musst mit so einer Brechstange den so irgendwie auf die Finger hauen, dass der irgendwann von der Kühlerhaube wegfliegt und dann dich nicht mehr belästigt. Und wir waren irgendwie so völlig übermüdet, so nach so viel Stunden vor Vorteil am Stück, dass wir es nicht mehr geschafft haben, das richtig zu klicken, dass er mit der, blöden Brechstange den wegkommt.
Oh je.
Und dann haben wir es dann abgebrochen und am nächsten Morgen dann zu Ende gespielt. Aber auch das hat echt viel Spaß gemacht. Cooles Game gewesen.
Day of the Tentacle, da gab es die Diskettenversion in einem, also es gab in Ingolstadt gab es zwei Spieleläden. In keinem von beiden arbeitet übrigens Gunnar Lott, was komisch war, aber der war wahrscheinlich in Kassel und Göttingen sehr busy. Aber in dem anderen Spieleladen arbeitete lustigerweise einer, wenn ich jetzt an den zurückdenke, der Chef von da, der sieht aus wie Gunnar mit so einem Fukuhila. Also wie in meiner Erinnerung, nee, ich glaub's nicht. Aber wer mal Herr Lehmann gesehen hat, zum Beispiel wie Detlef Buck als Karl Schmidt da aussieht, genau so eine Frisur hatte der. Nur mit Gunnars Gesicht, aber fantastisch, was das Gehirn einem für Streiche spielt. Aber in diesem Spieleladen gab es die Diskettenversion von Day of the Tentacle und es war der erste Spieleladen, der auch PC-Spiele verliehen hat. Also beim Foxy Games, da gab es so Super Nintendo-Module und auch ganze Super Nintendos zum Ausleihen übers Wochenende, was halt praktisch war, war halt teuer, aber hast du dir ein Super Nintendo mal mitgenommen mit Street Fighter für 2 Tage, wenn der Buddy da war? Die Option in einem Spieleladen Diskettenspiele auszuleihen hat natürlich den Spielemarkt in Ingolstadt revolutioniert. Also was da ein Zulauf war in diesem Laden, dann musstest du natürlich reservieren und dann so am Samstag kannst du die Disketten mit nach Hause nehmen. Wenn du sie nicht eh schon, also wenn ich eh schon dein Kumpel die am Donnerstag mit nach Hause genommen hatte, naja. Das ging dann aber nicht so lang, irgendwann haben sie dann nur noch CD-Versionen verliehen. Komischerweise. Aber egal, wir sind in den späten 90ern in der Windows-Ära und da würde ich gerne einsteigen, also ich würde gerne überspringen. Das Spiel Afterlife, was so das erste so, was ist denn das für ein Scheiß? Weil wir natürlich dachten, LucasArts macht nur perfekte Spiele und dann kam Afterlife raus. Da hat man, glaube ich, mal die Demo gespielt und dann so, interessante Idee, man muss Himmel und Hölle aufbauen, aber totaler Blödsinn. Hat keinen Spaß gemacht. Rebellion, Wirtschaftsstrategiesimulation, Star Wars auch nicht. X-Wing vs. TIE Fighter auch nicht, weil Multiplayer damals kein Thema war. Besser aus, aber oder war es bei dir Thema?
Ja, bei mir war es Thema. Natürlich, ich war der riesen X-Wing-Fan und dann TIE Fighter. Also TIE Fighter, da habe ich mich ja nicht mehr eingekriegt und das ewig gespielt. Und als X-Wing vs. TIE Fighter rauskam, habe ich mir es tatsächlich auch gekauft und war dann einigermaßen enttäuscht. Weil ich habe es erst, ich habe es wirklich zack, zack gekauft. Und das war halt hauptsächlich ein Multiplayer-Spiel. Und die Kampagne war halt wirklich mies im Vergleich zu TIE Fighter, was das ein sensationelles Spiel war. Das hat man auch gemerkt. Also man hat nicht immer den Vergleich gehabt, man hat nicht diesen umfassenden Genreüberblick, den man heute hat und auch nicht die Erfahrung. Aber man hat schon irgendwie gemerkt, wenn ein Spiel mies ist. Und das habe ich bei dem Spiel relativ schnell gemerkt und war dann ganz schön enttäuscht.
Aber war es so mies?
Ja, im Vergleich zu, das war total lieblos zusammengestückelt. Ich glaube, die Missionen an sich waren gar nicht schlecht. Die Missionen an sich waren schon okay. Aber es war halt alles nur so durch, ich habe es jetzt nicht mehr perfekt im Kopf, alles so durch eben nicht mehr dieser coole Sternzerstörer, auf dem du bist, so wie als lebendes Menü, dass du in die Geschichten gehst. Nicht mehr so eine gute, zusammenhängende Geschichte, sondern im Prinzip waren das einfach nur so Multiplayer-Schlachten mit Bots, die schon irgendwie recht, die einzelne Mission an sich ganz cool war, aber es gab nicht mehr diese coole, umfassende Geschichte, die alles verbindet. Es gab nicht mehr diesen imperialen Offizier und den vom Imperator und so weiter. Es gab einfach dieses ganze Drumherum, die Atmosphäre war völlig flöten. Es waren nur noch einzelne Missionen aneinander gehängt. Und das war als Singleplayer-Erfahrung ganz schön enttäuschend. Ich habe tatsächlich mich ein bisschen dann mit dem Multiplayer angefreundet, hatte da auch ein paar coole Erfahrungen. Also das dann gegen irgendwelche Leute gespielt, die es auch hatten. Und das war aus zweierlei Gründen cool und besonders. Cool und besonders war es aus dem Grund, weil es halt einfach nicht viele Leute gemacht haben. Und man hatte sich immer dann, wenn man mit anderen Leuten das gespielt hat, war es immer was total Besonderes. Und dann hat man sich mit Leuten geschrieben, die waren dann aus USA oder aus Asien oder so. Weil das halt, obwohl das jetzt kein Matchmaking in dem Sinne hatte, aber es war einfach gar nicht, die Community war gar nicht so groß. Du hast immer dann so nebenbei in dem Textchat, bevor die Mission stattfand, dann total coole Leute nicht kennengelernt, aber überhaupt, dass du das Gefühl hast, cool, das spielt gerade einer in den USA und ich spiele jetzt mit dem. Das war damals der Wahnsinn. Nicht so cool war, dass es eben damals noch gar nicht sowas gab wie DSL oder überhaupt Standleitungen, sondern man musste sich damals noch mit einem Modem über die Telefonleitung irgendwo einwählen.
Ja, ja.
Das hat mehrere Probleme mit sich gebracht. Erstmal ist es wie, das kennt man heute alles nicht mehr. Vielleicht die jungen Leute sind jetzt ein bisschen überrascht, alle anderen kennen das noch. Man hat halt eine Telefonleitung. Das heißt, wenn ich mit meinem Modem im Internet bin, kann man nicht gleichzeitig telefonieren. Deswegen haben die Eltern dich halt 2 Jahre in Stubenarrest geschickt, wenn du das irgendwie zu ungünstigen Zeiten machst. Das heißt, man konnte es erstmal nur machen, wenn erstmal keiner telefonieren möchte oder es keiner mitkriegt. Das heißt, irgendwann am Abend so. Außerdem hat es halt irrsinnig viel Geld gekostet. So eine Stunde sich irgendwo halt mit dem Internet verbinden hat 5 bis 10 Mark gekostet. Das war halt unglaublich teuer zu der Zeit.
Und das für ein Computerspiel, das fanden die Eltern ganz toll natürlich.
Das fanden die auch ganz toll. Aber es gab noch die Zeiten, wenn du irgendwie dann nach 12 Uhr nachts das gemacht hast, hat es halt irgendwie nur noch 3 Mark gekostet oder so. Mhm. Quatsch. Das heißt, man hat dann, obwohl man am nächsten Tag Schule hatte, dann nachts um 1 X-Wing vs. TIE Fighter gespielt mit irrsinnigem Lag gegen andere Leute, die woanders herkamen, für viel Geld. Das war also nicht wirklich praktikabel, aber es war irgendwie noch was Besonderes. Deswegen, der Teil war dann schon ein bisschen cool, aber nichts, wo ich mich wirklich so tief versenken könnte, weil eben die Umstände das alles behindert haben. Und dann kam irgendwann aber noch später ein Add-on raus, Balance of Power. Und das hat das dann wenigstens ein bisschen gefixt, weil das dann irgendwie mehr diese ganze Solo-Kampagne und die Solo-Experience in den Vordergrund gerückt hat. Das war dann wieder ganz cool. Aber insgesamt, wie du eben schon gesagt hast, mit dem Afterlife, nach X-Wing, was ein super Spiel war, TIE Fighter das bessere Spiel, die ganzen Adventure der Hammer, hatte ich plötzlich das X-Wing vs. TIE Fighter, wo ich gemerkt habe, das ist schon irgendwie das, was es machen will, kompetent, aber als Gesamtprodukt funktioniert das überhaupt nicht so gut. Und es war eine Enttäuschung.
Ja.
Und das war halt was, was man vorher nicht gewohnt war.
Und nicht die einzige. Ich finde, da geht LucasArts dann in so verschiedene Richtungen. Also die große Adventure-Zeit geht irgendwie zu Ende mit The Dick. Dann gibt es nochmal das wahnsinnig geniale The Curse of Monkey Island, also Monkey Island 3 1997, wo sie es nochmal geschafft haben.
Und das beste Monkey Island.
Würde ich so nicht unterschreiben, aber ich verstehe, wenn man es so sieht.
Welchen Teil davon? Das beste Adventure überhaupt oder das beste
Monkey Island? Ich finde, das ist ab der Hälfte nicht mehr ganz so geil. Ich finde vor allem der erste Part oder die erste Hälfte vom Spiel ist super, aber als es dann auf die zweite Insel oder so geht und bei den Meistersuppe ist dann und dann am Ende mit der Achterbahn und irgendwie, ich finde, das verliert sich irgendwie mal so ein bisschen, aber mein Gott, das darf es auch. Das hat,
um das kurz einzuordnen für die Leute,
Monkey Island 2 nicht so ganz, eigentlich zum Ende hin auch, aber okay, ja.
Nicht ganz so da noch drin sind. Das war schon die Zeit bis zur Mitte der 90er, Monkey Island 3 kam eben 1997, war so die Hochzeit der Grafikmenschen, eigentlich von Anfang der 90er bis Mitte der 90er. Und da war das schon so insgesamt das ganze Genre auf dem absteigenden Ast. Und dann kommt plötzlich halt 97 so ein Spiel, nachdem man schon so merkt, so puh, eigentlich sind andere Spiele eher so, die Shooter sind plötzlich da oder auch gerade Echtzeitstrategie so fängt an, ganz Strategiespiele, das ist eigentlich der neue heiße Scheiß. Und Adventures sind nicht mehr so das Dolle. Kommt Monkey Island, was inhaltlich halt top ist, aber auch von den Production Values, das sieht unglaublich gut aus.
Auch heute
alle
noch.
Spiele ja. Noch davor, auch selbst so ein Devil Tentacle, was auch nochmal ein Sprung gegenüber Monkey Island 1 und 2 war, weil es halt eher die ganzen Animationen und viele Zwischensequenzen so im Fullscreen abgespielt hat. War immer noch so pixelig. Auch Monkey Island 3 ist im Rückblick so ein bisschen, die Auflösung nicht so toll, aber es sieht eigentlich aus wie ein Zeichentrickfilm. Das sieht halt von der ganzen Anmutung her aus wie so ein moderner Film. Und das war damals, kannte man damals gar nicht so. Das sah sensationell aus.
Vor allem Guybrush, der ja ein sehr beliebter Charakter war, den übersetzen sie im zweiten Teil. Ist er immer noch so eine Pixelfigur, sieht ein bisschen anders aus mit dem Bart, kann man nicht so ganz einordnen, ist aber immer noch Guybrush. Und dann entwickeln sie für den dritten Teil einen Grafikstil, den du sofort mit Monkey Island verbindest. Also auch die ersten beiden Teile würden in dem Look genauso gut funktionieren. Und das musst du auch erstmal schaffen, dass du bei einer bestehenden Franchise einen relativ mutigen mit diesen bizarren Wolken und so Comic-Grafikstil etablierst, der sich sofort total richtig anfühlt. Finden auch im Deutschen und im Englischen einen Synchronsprecher, der genauso klingt, wie du glaubst, dass Guybrush immer schon klingen musste. Also wirklich,
ja, einfach alles richtig gemacht.
Wahnsinnig gut, der Humor passt, die Rätsel sind richtig gut. Ich finde nur eben, wie gesagt, ab der Hälfte irgendwie kippt es ganz leicht, aber auf sehr, sehr hohem Niveau. Allgemein ist Indiana Jones 4, glaube ich, von der Rätselstruktur immer noch das Beste und Day of the Tentacle im Gesamtpaket, aber auch die haben zum Ende hin Schwächen. Sam & Max auch, also immer so im letzten Viertel oder so werden die alle ein bisschen, ist so ein bisschen die Luft raus, aber scheißegal. Das
ist immer so ein bisschen persönlich eingefärbt, diese
Einschätzung. Ja, wahrscheinlich.
Nicht auf einer objektiven Ebene, dass ich sage alles so.
Naja, und
so.
Doch, wenn ich sage schon.
Für mich im Gefühl ist es halt einfach wirklich so, manchmal ein 3, das war, ja. Ich war hin und weg, wie unglaublich sensationell dieses Spiel ist. Hammer.
Ja, und damit ist dann quasi die sind die klassischen Franchises durch. Es kommt kein Indiana Jones Adventure mehr, sondern es kommen noch zwei Actionspiele im Stile von Tomb Raider, nämlich Indiana Jones und der Turm von Babel, was mittelgeil ist. Es ist halt ein Tomb Raider, in dem man Indie spielt. Naja, gibt Schlimmeres. Und das dann noch viel coolere, Indiana Jones und die Legende der Kaisergruft für PC und die Xbox 1, also die alte Xbox, was dann nochmal sehr viel geiler war mit tollen Faustkämpfen und so weiter. Und dann ist Indiana Jones eigentlich erstmal durch, bis dann Lego Indiana Jones wiederkommt. Bei Monkey Island kommt dann noch ein Teil, das grauenvolle Flucht von Monkey Island, dass diese, die eh schon nicht besonders gut gelungene Steuerung von Grim Fandango übernimmt, über das wir gleich vielleicht noch sprechen.
Oh ja.
Scheußliche Geschichte, hässliche Charaktere, blöde Rätsel. Hat man nur gespielt, weil es Monkey Island hieß, hat aber mit Monkey Island als solches eigentlich nichts zu tun. Und dann ist die Serie auch erstmal tot, bis es dann mit diesen Tales from Monkey Island von Telltale irgendwie Jahre später wieder aufgewärmt wird, was aber nie wieder diesen Zauber bekommt wie in den ersten drei Teilen. Muss auch nicht sein, sie haben dann die ersten beiden Teile noch mittelgeil in so eine Special Edition übersetzt, also mit moderner Grafik, in die beide schon noch ganz gut funktionieren, aber hauptsächlich deswegen, weil du es auf modernen Systemen spielen kannst und in die alte Grafik umschalten kannst, denn die Hintergründe in den neuen Versionen sind ganz cool, aber Guybrush sieht in beiden eigentlich total behindert, Verzeihung, falsches Wort, tut mir leid, total bescheuert aus und irgendwie herzlos und naja,
das habe ich nie
kann man schon mal machen, so aber geärgert. Das ist einfach eine lieblose Nummer.
Ne? Ich habe das nie verstanden. Liegt das daran, dass sie nicht genug Geld hatten oder Zeit oder den Willen, weil Cash sie haben, wie eben schon richtig gesagt hast, ja, aber ja, ich verstehe das natürlich. Cash Grab heißt ja einfach, dass sie was möglichst billig rausbringen, um halt irgendwie nochmal Geld zu machen. Da hast du sicherlich recht. Das ist schon, aber sie haben sich schon ein bisschen Mühe gegeben. Was ich halt überhaupt nicht verstehe ist, wir haben ja eben festgestellt, und das kann mir kaum verstehen, dass es jemand anders sieht, dass sie es halt geschafft hat, mit Monkey Island 3 diesen Pixel-Look, den sie vorher hatten, in einen ganz anderen Stil zu übertragen, eben in diesen Zeichentrick-Stil, aber es punktgenau und perfekt geschafft haben. Also besser geht's nicht. Es hat einfach alles gestimmt. Und dann machen sie mit diesen Special Editions zu Monkey Island 1 und 2 plötzlich auch irgendeine Art von Zeichentrick-Anmutung. Aber übernehmen nicht einfach den Stil, den sie mit Monkey Island 3 etabliert hatten. Sie haben die perfekte Vorlage. Sie müssen einfach nur diesen Stil nehmen. Warum machen sie denn plötzlich noch einen ganz anderen?
Das habe ich oder zwei gesehen. Andere, weil das eher die Special Edition von Monkey Island 1 sieht nochmal anders aus als die vom Zweier.
Wir haben beide sind ultra hässlich.
Ja, also es geht schon. Also ich finde, du siehst schon, was sie versucht haben, weil gerade bei den Figuren, die wirken schon irgendwie so transferiert in die moderne Grafik, aber es fehlt halt so der Zauber. Trotzdem kann man die spielen, wenn man sie halt einfach in der alten Version spielt oder zwischendurch halt mal immer rüberseppt, aber trotzdem. Aber
wie du sagst, man sieht, was sie probiert haben. Warum probieren sie denn überhaupt irgendwas? Warum nehmen sie nicht die perfekte Vorlage Monkey Island 3? Sie
vielleicht haben alles, was war sie die schwieriger umzusetzen. Weiß man nicht.
Das ist eine der Sachen, als das rauskam, das ist so selten dämlich. Deswegen, das steht immer noch auf meiner Liste. Das allgemein mache ich ja auf Martin spielt immer so Retro-Spiele. Die einzigen Retro-Spiele, die ich konkret immer ausnehme, sind die paar, die wir auf GameCube immer noch mal vorhaben, zum Beispiel Minecraft 3 schon seit langer Zeit und so.
Oder
sowas wie Loom. Das klammere ich dann bei mir immer aus, dass ich das halt nicht mache. Und Monkey Island 1 und 2 sind und so Sachen, mal gucken. Aber prinzipiell ist es halt ganz cool, dass man das relativ leicht auf neuen Systemen spielen kann.
Ja.
Und da steht es halt auch nie zur Debatte, ob man das in der neuen Optik spielt, weil das halt eben so daneben ist. Und dann ist es eh cool, das in der Pixel-Optik zu spielen, aber ich käme nie auf den Gedanken, außer zweimal hin und her zu schalten, um zu sehen, wie das halt so ist, das in der neuen Optik zu spielen, weil das halt so vermurkst ist.
Ja.
Naja. Aber vermurkst ist eh, oh, sagen wir nochmal schnell ein Highlight, du hast eben schon angesprochen, 1998 kam eben noch Grim Fandango.
Ja.
Das ist vielleicht auch einigen GameCube-Zuschauern noch ein Begriff, weil wir das remastered vor, weiß gar nicht, 2 Jahren oder so nochmal hier auf dem Kanal gespielt haben. Und da hatte ich mich damals schon sehr drauf gefreut, als das Remaster angekündigt wurde, weil ich so gute Erinnerungen an das Spiel hatte. Und ich muss sagen, die wurden jetzt eigentlich auch beim Nochmalspielen nicht enttäuscht, was man nicht von jedem Retro-Spiel sagen kann.
Nein, vor allem, weil sie in die Remastered-Version die Maussteuerung zurückgeholt haben, die sie damals aufgegeben haben, weil man dachte, oh ja, 3D und wir haben irgendwie vorgerenderte Hintergründe und bewegen aber unseren Charakter mit dem Gamepad dadurch, was nicht gut funktioniert. Ging schon, aber mit der Maussteuerung ist es um einiges cooler. Hat man sich halt viel mehr aufs Spiel konzentrieren und eiert nicht blöd in der Gegend rum. Und das Spiel alleine für das Szenario und dessen Umsetzung hat das jeden Preis schon verdient. Also setz mal diese Tag der Toten-Mythologie aus Mexiko in einem Film Noir um mit so coolen Charakteren und einem Versicherungsagenten und diesem Art-Deco-Stil und dem Soundtrack. Also bau das mal so zusammen, dass das alles so ein sinniges Ganzes ergibt. Auch zum Ende hin ein paar Schwächen oder recht abrupt, aber insgesamt so gibt wenig coolere Spiele, die also wo die das ganze Art-Department einfach alles richtig gemacht hat und das Rätsel-Department auch und die Charaktere auch und also kann man kaum meckern. Eigentlich das letzte gute oder das letzte richtig fantastische LucasArts Adventure.
Ja, das stimmt wohl.
Auf jeden Fall spielen gibt es auch Remastered für, glaube ich, alle Systeme. Kostet inzwischen wahrscheinlich auch nicht mehr viel. Besser als die modernen Adventures ist es normalerweise allemal. Gilt für Day of the Tentacle auch. Gilt für Monkey Island 1 und 2. Von mir sind der Special Edition auch. Und vom 3er gibt es leider keine Neuauflage. Kann man aber im Scum VM immer noch ganz gut spielen.
Wie gesagt, da braucht es, es wäre mal schön, irgendwie eine höhere Auflösung, aber das kann man heute noch super spielen, das sieht immer noch top aus und hatte halt eben schon, weil es zu der CD-Zeit kam, Sprachausgabe und super Qualität und so weiter, von daher,
ja.
Das kann man einfach auch heute noch spielen, ohne Abstriche, dass man sich da irgendwie nochmal an den Kopf fassen muss. Aber ist nicht nur eben, dass Grim Fandango vielleicht mit das letzte Top-Adventure war. Allgemein geht es dann bergab mit
LucasArts. Ja, ich möchte noch eine Honorable Mention möchte ich ganz kurz noch erwähnen. Nicht, weil es ein gutes Spiel ist, aber weil es denn mit den besten Spiele-Soundtrack aller Zeiten hat, nämlich Outlaws. Da haben sie sich versucht, auch an einem 3D-Shooter basierend auf der Dark Forces Engine, die dann in höherer Auflösung nicht mehr ganz so geil aussah. Und, sag ich mal, ein grauer Star Wars-Planet ließ sich in der Shooter-Engine auch ein bisschen besser darstellen als ausgerechnet ein Wild-West-Szenario, weil Outlaws im Wilden Westen spielt. Also nicht für den Shooter-Teil würde ich dieses Spiel niemandem empfehlen, aber die Geschichte, die in so Zeichentrick-Sequenzen zwischendurch erzählt wurde und der Soundtrack, der auch von CD kam, von Clint Bajakian, ist mit der beste Soundtrack, den ich kenne, überhaupt von Spielen. Der hat halt so einen klassischen Sergio Leone, Ennio Morricone-Soundtrack gemacht, aber perfekt. Und das wertet das Ganze... Werte das ganze Spiel total auf. Nur die Zwischensequenzen. Sucht euch einen YouTube-Kanal raus, schaut euch die Zwischensequenzen an. Oder es gibt, glaube ich, den Soundtrack sogar irgendwie gratis im Netz. Runterladen, anhören. Fantastisch. Das Spiel müsst ihr nicht spielen, aber tolle Art Direction und toller Soundtrack.
Ich würde auch nicht sagen, dass es dann nur noch Quatsch kommt, aber dass es da anfängt, bergab zu gehen. Und zwar dann teilweise ziemlich schnell. Ein richtig gutes Spiel kommt auch noch raus. In X-Wing, wie heißt es genau? Es
Alliance.
Star Wars X-Wing Alliance kommt raus. Das vierte Spiel praktisch in der Serie, wenn man jetzt X-Wing, TIE Fighter, X-Wing vs. TIE Fighter und dann eben X-Wing Alliance so als Reihe sieht. Was besser war als X-Wing vs. TIE Fighter, weil es halt wieder die Solo-Kampagne in den Vordergrund rückt oder überhaupt eigentlich das, man hat irgendwie, glaube ich, auch einen Multiplayer-Modus, aber der ist halt nicht das Wichtige an dem Spiel. Insgesamt auch ein gutes und kompetentes Spiel mit schönen Zwischensequenzen, einer schönen Geschichte. Aber war auch für mich ein bisschen enttäuschend. Das habe ich erst beim Spielen gemerkt. Man spielt nämlich einen Schmuggler, aus so einer Schmugglerfamilie auch. Das Coole ist noch, man spielt, man hat so ein Raumschiff, was so ähnlich wie der Millennium Falke ist. Was natürlich ganz schön geil ist. Und das hat das auch so ein bisschen getragen. Und das war dann ein tolles Erlebnis, da mal in diesem Raumschiff zu sein. Aber dass man als Schmuggler plötzlich so als dritte Fraktion in diesem Universum unterwegs ist, wo doch das Faszinierende ist, wirklich schon, okay, für die Rebellen fliege ich noch in X-Wing, fand ich ganz okay, mein Gott. Richtig geil ist es fürs Imperium zu fliegen, hammerhart, diesen Konflikt. Aber plötzlich so als Schmuggler so zwischen den beiden großen Konfliktparteien da um sein eigenes Ding zu machen, war von der Geschichte, obwohl sie sonst insgesamt eigentlich wirklich ganz kompetent geschrieben war und auch jetzt nichts wesentlich verkehrt macht.
Ich hatte das komplett vergessen.
Die Faszination für mich überhaupt nicht mehr da, weil das halt einfach, ja, weil das ist nicht das, was ich spielen möchte. Das ist nicht das, was es ausmacht. Ja. Also ich möchte dann, wenn schon, wir die Rebellen, meinetwegen, Imperium, der Hammer, aber ich will ja nicht irgendwie so eine dritte Fraktion da irgendwie spielen.
Und das kann mich da überhaupt nicht erinnern, dass man da irgendwen anderes spielt als einen der Rebellen oder einen der Imperialen, aber ja, boah, keine Ahnung.
Die Familie verliert am Anfang irgendwie, so also eine Handelsfamilie verliert irgendwie ihren Stützpunkt und dann muss man sie als Schmuggler durchschlagen. Das war alles so ganz nett, aber
Ja.
Hat auch ein paar coole Sachen. Man hat irgendwie so einen Droiden dabei, was ja auch immer im Star Wars-Universum wichtig ist. Es ist ein R2 oder es ist BB-8. Mhm. Und das war auch da tatsächlich ein cooler Droide. Das hat viel Spaß gemacht. Sie haben wirklich viele Sachen richtig gemacht, aber einfach mit der Wahl des Settings ins Klo gegriffen. Das konnten sie mit dem Spiel nicht mehr rausreißen. Ansonsten ein gutes Spiel, auch Spaß gemacht. Aber wo wir beim Thema Star Wars sind, 99 kommt auch nicht nur eben für Spiele, was
für
Arzt geht's bergab, sondern es kommt leider die Prequel-Serie findet mit Phantom Menace ihren ersten Film ins Kino. Und
wo es natürlich auch Spiele geben muss. Das ist
ja auch so ein Generationenkonflikt, glaube ich, wie man manchmal bei uns in den Kommentaren immer merkt, wenn wir manchmal ohne Grund, manchmal mit konkreten Grund, weil wir gerade irgendwie ein Lego-Spiel spielen oder wie auch immer, wenn wir auf das Thema kommen, ist natürlich bei uns ganz klar die Meinung, die alte Trilogie ist halt der heiße Scheiß und die Prequels sind halt nur Scheiß. Das war eine riesen Enttäuschung damals für uns, die Filme. Und die sind ja auch, wenn man es jetzt wirklich von unabhängig jetzt von eigenem Geschmack, wo man darüber streiten kann, subjektiv sind es einfach keine guten Filme. So auf so vielen Ebenen ist das halt einfach Murks. Und die Filme waren Murks. Und dann haben die angefangen dazu halt, was ich vorher gesagt habe, dass sie eben nicht unter diesem Druck standen, immer zeitnah zu filmen, irgendwelche Spielumsetzungen zu bringen, haben sie dann angefangen, eben zu diesen ganzen Prequels dann auch die ganzen Spielumsetzungen zu bringen, die Filmumsetzungen als Spiele. Podracer. Ja. Und, also dann kamen eine ganze Schwemme von schlecht gemachten Actionspielchen Star Wars.
Ja, da geht LucasArts zwei Wege, nämlich sie machen dürftige Star Wars Spiele und sie machen fantastische Star Wars Spiele. Gott sei Dank machen sie beides. Da war die Zeit vorbei, dass man bei LucasArts noch einfach alles ungesehen kaufen konnte, vor allem alles zum Thema Star Wars. Aber mit ein bisschen Einlesen und Tests lesen und so. Und damals gab es ja immerhin auch schon die GameStar. Also bitte, da wurden wir natürlich perfekt drüber informiert, was man spielen sollte und was nicht. Und dann konnte man sich schon ganz gut rausholen. Also sicherlich das offizielle Spiel zu Die dunkle Bedrohung konnte man getrost weglassen. Hat man natürlich ausprobiert, war aber eigentlich nichts Besonderes. Force Commander als Strategiespiel war auch irgendwie misslungen. Es gab dann irgendwie noch Star Wars Starfighter, was auch nicht wirklich geil war. Die waren dann auch alle immer schon für die PlayStation 2 und Xbox. Kann man alles getrost darauf verzichten. Rogue Squadron hat seine Fans, ist eine tolle Action-Flugsimulation auf Planetenoberflächen, hat mich jetzt nicht so gehuckt, aber Fritz ist großer Fan. Wie hieß das? Shadows of the Empire war ein großer Grafikburner, weil es vor allem auch die Schlacht von Hoth das erste Mal richtig erfahrbar gemacht hat, sodass es richtig geil war, mit einem komischen Helden, Dash Rendar.
Nur ganz kurz, diese Rogue Squadron-Spiele, waren die nicht von Factor 5?
Die waren von Factor 5, ja.
Genau, auf dem Gamecube und so. Die waren richtig gut.
Das
waren richtig gute Spiele.
Da ist Fritz ein Riesenfan von. Ja, ich aber auch, vor allem bei der narrativen Richtung, da ging es dann richtig los, denn da kam dann Dark Forces 2, was bei uns Jedi Knight hieß. Oder man kennt es jetzt nur noch unter Jedi Knight oder Jedi Knight, wie wir damals gesagt haben, war im Prinzip das zweite Dark Forces, dann mit Polygon-Optik schon. Bekam noch ein Add-on mit Mysteries of the Sith. Gab noch einen Nachfolger mit Jedi Knight 2, Jedi Outcast, mit dem ich mich damals bei der GameStar beworben habe, als Test übrigens, Jedi Academy. Und die waren alle unfassbar gut. Also super coole 3D-Shooter mit Lichtschwert. Also du konntest halt in der Ego-Perspektive schießen, und aber umschalten und dann mit dem Lichtschwert später im Spiel, mit einem coolen Helden, Kyle Katarn, einer geilen Geschichte normalerweise, allen bekannten Charakteren und Gegnern, Schauplätzen, also die wurden wirklich immer besser, Jedi Academy dann 2003, vielleicht nicht mehr das Beste davon, ich fand Jedi Outcast damals am besten, aber war immer noch total geil, da konnte man dann auch so die Schläge, die du so drauf hattest, irgendwie customizen, also alles obergeil. Jeder will ein neues Jedi Knight haben. Die Nachfolger im Geiste, die es gab, nämlich Force Unleashed 1 und 2, die hatten gewisse Schwächen. Vor allem das Zweier war so ein Schnellschuss, was ziemlich ungeil war. Das erste war eigentlich immer noch ganz cool. Aber wir bekommen jetzt Ende des Jahres hoffentlich von Leuten, die es können, endlich wieder ein Spiel, was so wird. Nämlich Jedi Fallen Order von den Respawn-Leuten, die Titanfall gemacht haben.
Die können was.
Die können wirklich was. Und denen glaube ich auch, dass sie vielleicht seit Jahren mal wieder ein wirklich gutes Star Wars Spiel machen. Weil so schön die Battlefronts waren, optisch, erzählerisch waren sie immer scheiße, weil DICE das halt nicht kann, naja. Aber ja, dafür erzählerisch, ich weiß nicht, fahre ich gerade zu schnell drüber, weil ich muss ein bisschen auf die Uhr gucken.
Nee, das passt schon.
Dafür kommt dann das vielleicht beste Star Wars Spiel überhaupt raus, 2003, nämlich Star Wars Knights of the Old Republic, was auch eine ganz neue Zeitlinie aufmacht, die mehrere tausend Jahre vor den Filmen spielt. Und damit etabliert sich BioWare als der Entwickler, den wir alle so geliebt haben, nach Baldur's Gate mit Knights of the Old Republic, dann der zweite Teil, der nicht von BioWare kam, sondern von Obsidian, und der Mass Effect 3, deren Gene im Prinzip in Knights of the Old Republic drin steckten. Und
aber da muss man eben die Unterscheidung treffen, weil fast alles, was wir vorher besprochen haben, war eben der Entwickler LucasArts.
Ja.
Und hier bei den KOTOR-Spielen sind sie halt eben nur Publisher.
Ja, bei den Jedi Knight-Spielen war es auch schon so, dass Raven Software da am Ruder war. Aber die QA bzw. LucasArts hat ja trotzdem dafür gesorgt, dass da brillante Spiele bei rumgekommen sind.
Das stimmt, aber trotzdem ist natürlich ganz klar, KOTOR ist halt einfach ein BioWare-Spiel.
Ja, aber...
Da hat irgendwie noch dann LucasArts damit drauf geguckt und so, aber es hat ein BioWare-Spiel. Und Obsidian,
ja, KOTOR 2 hat
Obsidian, das ist halt ein Obsidian-Spiel. Also das stimmt. Liegt halt schon an denen einfach. Und was ich halt eher meinte mit dem Niedergang, klar, es kamen eben noch wirklich diese hervorragenden Spiele raus, die du eben alle gerade genannt hast, aber der Entwickler LucasArts, da kam irgendwie halt nur noch dieser Star Wars Crush raus, wenn man da jetzt guckt, und das war halt vorbei. Das war halt,
Force Unleashed 1 war noch von LucasArts selbst.
Ja, das war auch,
und das so war auch
ganz gut.
Das ist schon gut. Also das kann man schon, das kann man schon spielen. Das ist komischerweise nicht besonders gut gealtert. Aber
das zweite ist halt nicht mehr, also das zweite ist dann leider nicht mehr gut, obwohl es dann ganz schön Hype drumherum gab im zweiten dann. Das ist halt dann irgendwie nichts mehr. Also der Entwickler ist dann halt so irgendwie, hat sich dann verabschiedet leider. Und das ist halt ein bisschen schade. Und dann, wann wurden die jetzt zugemacht? LucasArts offiziell als Entwickler, also
oh, Publisher gibt es immer
noch, aber LucasArts als Entwickler wurde dann halt irgendwann dann komplett zugemacht. Habe ich jetzt auch nicht im Kopf, das war
2013, Disney schließt LucasArts.
So lange ist das schon, krass.
Ja, ja.
Ich hätte jetzt geraten vor 3-4 Jahren, aber es ist jetzt tatsächlich schon 6 Jahre her.
Ja.
Also da wurde offiziell dann der Entwickler begraben. Und da war es dann einfach nur aus so einer nostalgischen Sicht halt schade, weil man dachte, als man das gehört hat, dachte man sofort, ach Monkey Island, ach TIE Fighter. Hm. Und da war schon seit Jahren nichts mehr gekommen von Entwicklerseite bei LucasArts.
Ja. Schade, ne?
Vielleicht deswegen auch folgerichtig, dann irgendwann zu sagen, den Entwickler braucht man jetzt nicht mehr. Gucken wir mal. Wenn er halt einfach schon seit Jahren oder fast einem Jahrzehnt halt als Entwickler nichts mehr rumkommt.
Eben aus, es wäre schon ganz schön, wenn, also gerade wichtige Lizenzen sind jetzt, ist jetzt alles bei Disney natürlich.
Ich glaube, bald ist irgendwie alles bei Disney jetzt.
Bald Marvel ist wirklich alles bei Disney. Ich hätte ja bei Avengers Endgame mich jetzt nicht überrascht, wenn am Ende noch der Millennium Falcon reingeflogen wäre. Mich jetzt echt nicht überrascht. Ich hätte mir gedacht,
EA eigentlich so durchgerollt.
Ja, ja, genau. mal gucken, wie lange EA noch schlechte Star Wars Spiele rausbringen will oder hoffnungsvolle Star Wars Spiele einstampfen will. Jetzt schauen wir mal, was mit Jedi Fallen Order wird. Vielleicht legen sie ja LucasArts als Publishing Label dann irgendwie nochmal neu auf. Ich rechne allerdings nicht damit, dass es nochmal, auch nicht als Movie-Tie-In, weil da gab es zum vierten auch nichts mehr, dass es nochmal ein Indiana-Jones-Spiel gibt. Ich will auch gar kein neues Monkey Island mehr, ehrlich gesagt. Das ist auch irgendwie durch. Das ist
irgendwie durch, ne?
Ja, und man braucht auch keine Adventures mehr. Aber ich würde mir dann doch wünschen, dass sie, weil sie auch gerade die neuen Filme irgendwie so kaum genutzt haben, mit Battlefront, außer für die Optik gar nicht, und wo du halt dann merkst, oh mein Gott, wenn das halt eine geile Geschichte oder ein besserer Shooter wäre einfach, bessere Singleplayer-Shooter. Lass doch mal die Leute von Machine Games, die Wolfenstein-Macher, einen Dark Forces machen, also einen richtigen Third-Person-Shooter oder nee, eher Ego-Shooter.
Oder ein Respawn, wenn die jetzt fertig sind.
Oder ein Respawn, wobei das auch wieder Third-Person ist, aber ist doch alles, es geht ja alles. Es gibt ja Teams, gibt denen halt die Marke, lass die halt mal gute Star-Wars-Spiele machen. Das ist doch nicht so schwer. Gab's doch auch schon mal. Ich würde auch mit einem neuen Knights of the Old Republic klarkommen. Mal schauen. Mal schauen, was Disney macht. Ne? Naja. Aber es war auf jeden Fall eine wunderschöne Zeit mit LucasArts. Es war lange, jahrzehntelang eigentlich ein Garant für gute Spiele und für tolle Serien und für tolle Charaktere und mit der Star Wars-Lizenz dann auch noch im Sack. Ja, deswegen waren wir auch alle sehr traurig, als sie damals zugemacht wurden, weil man schon merkte, dass sich viel getan hat oder viel geändert hat. Und manchmal sind Dinge einfach vorbei. Gut, dass man die meisten davon heute noch sehr gut spielen kann. Der Fritz schafft es auch immer wieder, so Jedi Knight zum Beispiel so zu modden, dass es auf modernen Systemen noch gut aussieht. Gab es übrigens jetzt zum ersten Teil, es gibt ja immer diese Leute, die mit künstlicher Intelligenz Texturen hochrechnen, was wahnsinnig geil aussieht. Das haben sie mit Doom 2 schon gemacht und sie haben es mit Jedi Knight 1, also Dark Forces 2 auch gemacht. Das ist Wahnsinn, das sollte echt so eine Routine werden für Leute, die irgendwie nochmal Geld mit ihrem Spiel machen wollen, dass sie da so eine KI-Texturroutine drüber laufen lassen. Brauchst du keinen HD-Remake oder irgendwie 4K-Texturen. Brauchst auch nicht neu zeichnen. Supergeil. Aber ja. Naja, wir schauen mal, was aus LucasArts in Zukunft wird. Spätestens bei Jedi Fallen Order. Schauen wir mal, ob noch Gene da sind.
Ne? Werden wir sehen. Tja, das war LucasArts.
Vielleicht noch ein Teaser, ganz kurz. Wir werden, ich verspreche das jetzt, ich weiß noch nicht wann, aber wir werden Loom spielen. Ja, ich habe es auch schon installiert und wir werden auch wahrscheinlich irgendwann Monkey Island 3 spielen, glaube ich. Das muss mal sein.
Und je nachdem, das werde ich halt noch von weg machen, das können wir mal besprechen. Ich glaube nämlich nicht, dass wir es auf GameTube machen. Wenn wir es auf GameTube vorhaben, dann machen wir auch Monkey Island 1 und 2. Wenn nicht, will ich die halt einfach auch selber aus diesem Interesse nochmal spielen. Weil ich halt es eben da nur so ganz nebulöse Erinnerungen habe. Wie gesagt, manchmal ein 3 habe ich, weiß ich, ganz viel und ganz klare Erinnerungen dran. Und 1 und 2 sind immer nur so einzelne Bruchstücke und Szenen und einzelne Rätsel oder so. Aber dieses Ganze habe ich überhaupt nicht mehr im Kopf. Und das will ich eigentlich nochmal nachholen.
Ja.
Das heißt, das will ich dann irgendwie auch nochmal.
Technisch ist das immer so eine Sache, weil das ja gerade von den Älteren, da gibt es dann schon so Talkie-Versionen, die später dazu kamen, wo die Sprachausgabe aber oft sehr, sehr schlecht ist oder in der oder dann auf Englisch. Und da weiß ich immer nicht, weil man drückt ja normalerweise mit Punkt die Texte weiter, wie schnell lesen denn unsere Zuschauer? Und ich will ja auch nicht alle Texte vorlesen, die da irgendeiner sagt, sondern oder man lässt sie einfach ablaufen, solange sie ablaufen. Werden wir sehen, wir machen das Loom zusammen irgendwann mal und dann freuen wir uns sehr drauf. Und ihr euch hoffentlich auch.
Was wir auch noch machen, ist demnächst dann ein anderer Talk zu einem anderen Lieblingsentwickler. Wie gesagt, eigentlich war es ja so als übergreifendes Thema gedacht. Und hatten mir gleich noch ein paar andere, dir waren noch Origin Systems eingefallen.
Ja.
Mir war noch Bullfrog eingefallen zum Beispiel.
Also Westwood.
Westwood, gibt ja noch so ein paar andere, Microprose. Gibt so ein paar, die einem da sofort einfallen. Und wie wir gemerkt haben, gibt es genug zu besprechen. Das heißt, mal gucken. Origins auf jeden Fall einer der heißesten Kandidaten für eine weitere Folge. Und da freue ich mich auch schon drauf, weil da gibt es einige coole Spiele.
Ja. Danke euch fürs Zuschauen und Zuhören. Wir sehen uns voraussichtlich in circa 2 Wochen wieder mit einer regulären Folge GT Talk. Nächste Woche gibt es wieder eine Archivfolge. Wenn euch das hier gefallen hat, gerne bei patreon.com/gametube.de uns unterstützen. Dann gibt es künftig mehr von diesem Zeug. Ansonsten könnt ihr uns auch, uns gibt liken und bewerten. Immer nur mit der Höchstpunktzahl, bitteschön. Alles andere ist kommt eigentlich nicht in Frage. Ansonsten haben wir die Game of Thrones Talks gerade noch im Programm und Let's Plays ein bisschen und demnächst Loom. Genau. Danke Martin. Danke euch. Schönen Tag. Tschüss.
Bis dann.